Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast für die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien. Das bin ich, der Justin Hombach und der...
Fabian Ratzak. Servus,
der alle Zuhörer da draußen. Der kennt nicht mal seinen Namen.
Ich wollte erst Fabian. Fendian.
Und dann natürlich auch mit dabei ein YouTuber und Gitarrist, der natürlich deutlich cooler, besser, hübscher und geiler als eigentlich fast jeder in der Welt ist. Zumindest hat er mir das gesagt, ich soll es so erwähnen, wenn ich ihn hier ansage. Der liebe Henning Pauli, a.k.a. HP24.
Erstmal ist es 42, du Lallo. Und zweitens mal gibt es bestimmte Sachen, die in Chats passieren, die vielleicht privat bleiben sollten. Aber nein.
Geil. Ist bestimmt, das musste ich ja eigentlich gar nicht sagen, weil du hast ja geschrieben, dass es eigentlich generell bekannt ist.
Eigentlich weiß jeder, wie ultimativ sexy ich bin. Das ist eigentlich international bekannt, steht auch im Duden. Also insofern.
Ja, sehr cool. Henning, wir haben dich heute hier eingeladen. Wir hatten eigentlich auch geplant, einen Band Kills einzuladen, aber der hat leider keine Zeit gehabt. Aber wir haben dich auch eingeladen, weil wir ganz gerne über ein aktuelles Problem in der Gitarrenindustrie reden.
Dass alle zu schnell spielen, stimmt. Alle spielen viel zu schnell. Totale Scheiße, die Tepperei muss aufhören. Sweeper-Pages sind total, also ich hätte jetzt fast gesagt schwul, aber das darf man nicht sagen. Also das ist ein Problem und ich denke, man sollte das ansprechen, dass diese ganze Schredderei endlich mal ein Ende hat.
Stop the shredding.
Okay, ja, genau, Henning.
Ich dachte, gut, das wäre das Thema
sagen,
heute.
Der Podcast ist damit beendet.
Das war ein toller Podcast mit euch.
Nee, Henning, aufgrund von dieser Aussage verklage ich dich natürlich direkt und möchte, dass du all deine Online-Kurse vernichtest, weil du hast gar kein Recht, Online-Kurse zu veröffentlichen, weil ich habe einen Cease and Desist gegen dich erworben. Nein, wir reden natürlich über die aktuelle Fender-Situation, den aktuellen Fender-Rechtsstreit und das, was Fender plant, mit, ich sag mal, anderen Gitarrenfirmen oder was sie gedroht haben bei anderen Gitarrenfirmen, bei anderen Gitarrenmarken. Da hast du, Henning und Bernd, ihr habt ja zwei ausgiebige Videos gemacht. Bernds habe ich gesehen, deins nicht. Aber mir wurde davon berichtet.
Das ist immer eine gute Idee.
Moment, hey, ich wollte nur sagen, Henning und ich, wir sind ja so, ich kreuz gerade meine Finger, wir waren zusammen in Disneyland und Henning hat gesehen, wie ich meine Innereien in Disneyland rausgebracht habe, weil mir ziemlich schlecht wurde in Disneyland aufgrund von der Pancake- und Steak-Empfehlung, die vorher Henning mir gegeben hat. Bei, wie hieß der Laden? IHOP? Nee, es war nicht IHOP, oder?
Denny's.
Wie hieß der Laden? Denny's. Das heißt, Henning sind wir so. Letztens gehe ich auf meinen YouTube-Kanal, guck bei meinen neuen Abonnentenzahlen und sehe, oh, Henning hat jetzt nach bestimmt 5, 6 Jahren Zusammenarbeit endlich mal abonniert auf meinem YouTube-Kanal.
Ich wollte sicher gehen, dass der Content wirklich was für mich ist. Das hat halt ein bisschen gedauert.
Das stimmt. Nein, ihr habt wunderbare Videos über diese Situation gemacht. Da wollten wir heute drüber sprechen. Wir wollten zum einen mal ein bisschen nochmal aufklären. Okay, was ist da eigentlich gerade los? Was passiert da gerade? Aber ich würde ganz gern später auch noch mal ein bisschen in die Diskussion reingehen, denn ich dachte mir, wir sollten schon was Interessantes und Spannendes für den Podcast hier machen und einfach wiedergeben, was aktuell jeder in YouTube-Kanälen auch schon wieder gibt. Weiß gar nicht, wie spannend das ist. Deswegen habe ich mich mal hingesetzt und habe mal die Position von Fender versucht einzusehen und werde heute mal des Teufels Advokat spielen in der kleinen Diskussion später, deswegen vorab gewarnt. Stellt euch eigentlich einfach vor, ich sei ein schmieriger, ekliger Fender-Vertreter und hätte jetzt die klassischen PR-Argumente vor mir und würde mal versuchen, Fender zu verteidigen. Dazu muss gesagt werden, ich bin bei der Seite natürlich auf eurer Seite, aber ich finde es immer mal ganz spannend, die Gegenseite zu sehen. Und deswegen habe ich mich mal versucht, Informationen reinzuholen oder auch, ich sag mal, ein Mindset reinzuholen, wo man Fender verteidigen würde. Und deswegen würde ich damit später gerne bei euch in die Diskussion gehen.
Was für ein intellektueller Bullshit, muss ich jetzt mal gerade sagen. Ich dachte, wir kommen hier zusammen, trinken Kaffee, machen Fender-Bashing, sagen, das sind Dickwiesel, wir sind alle auf einer Seite und Kumpels und dann machst du das jetzt so schlau und so ein Scheiß. Also für schlau bin ich nicht bekannt, das sag ich dir.
Das ist ganz ehrlich. Richtig gut.
Geil. Ich bin schon vielen Sachen angeschuldigt worden, aber nicht schlau zu sein.
Ach, das kriegst du hin, Henning. Du bist doch jemand, der gut diskutieren kann. Das weiß ich auf alle Fälle oder zumindest sich gut aufregen kann. Und wenn es etwas gibt, was wir ja alles mehr sehen wollen, ist es ein wütender Henning. So fängt doch das Wochenende, das verlängerte Wochenende super an, Henning.
Super.
Aber Henning, führ uns doch erstmal rein. Was ist denn da jetzt eigentlich passiert?
Ja, Fender sind halt Arschlöcher, Punkt. das passiert. Fans haben gesagt, hier, wir sind jetzt einfach mal ein Arschloch. Also in Düsseldorf, wie die Amis sagen, Düsseldorf.
Meine Heimstadt. Ich muss mich schämen, was hier passiert.
Also in Düsseldorf, warum auch immer, in Düsseldorf hat Fender geklagt, und zwar gegen eine Firma, die über AliExpress direkte Kopien verkauft hat. Also inklusive Headstock, Shape, alles drum und dran, eine direkte Strat-Kopie, dreimal Single Coil und so weiter, für 60 Euro. Was ich auch finde, natürlich vollkommen zu Recht, eine direkte Kopie ist uncool. Eine Gitarre, die so aussehen soll 100% wie eine Fender. Und wir definieren Aussehen natürlich sehr, sehr oft am Headstock, genau weil die Bodies im Endeffekt alle gleich sind. Ja, also ob jetzt, Ibanez kann jetzt nicht an Mayonnaise gehen oder an Infineon sagen, also hier, die Duvel ist eine RG, was es ist, ja. Und genauso kann Fender jetzt auch nicht hingehen sagen, hier, der Body ist uns. Aber Headstocks definieren für die meisten Gitarristen und Kunden das Brand. Weil eben die Bodies nicht das Brand definieren. Das ist ja genau der Punkt, weshalb die Headstocks weltweit geschützt sind, aber die Bodies nicht. So, und hat der Richter sich die Sachen da angeguckt und es ist wohl kein Markenrecht, ich habe es eben auf einer Anwaltswebseite gelesen, sondern Urheberrecht, heißt, hier wird Kunst vorgeworfen. Leo Fender wird hier Kunst vorgeworfen, das heißt nichts Funktionales, sondern das ist ein künstlerisches Objekt, das kann man wohl, auch wenn es komplett ungeschützt war, die ganzen Jahre kann man sagen, ja, aber das Künstlerische ist dem Leo eingefallen. Anscheinend wohl, obwohl nie irgendwie da ein Trademark oder Copyright gemacht wurde, kann man sagen, das ist Kunst und die Kunst gehört ihm und jemand anders darf die Kunst nicht nachmachen. Was da die Kunst ist, kommen wir gleich drauf. Und die Chinesen, die haben gesagt, ja, uns doch kackegal, ist halt Europa und ist eine 60 Euro Gitter, die Firma macht wahrscheinlich 20.000 Gitarren in einer halben Stunde, weltweit und haben gesagt, wir kommen halt natürlich nicht. Die haben das nicht vertreten und dadurch, dass der Gegner nicht aufgetaucht ist, hat Fender schon mal sehr, 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 sehr leicht gehabt, Recht zu kriegen und dann, es wurde halt einfach nicht argumentiert. Und der Richter hat sich angeguckt, hat gesagt, ah ja gut, obwohl jeder andere Streit in der, danke, Robin sagt, ein Versäumnisurteil. Die Chinesen haben versäumt, da zu urteilen. Daher Versäumnisurteil.
Also, ja, weil die haben versäumt zu kommen, ja, ja. Deswegen ist das Urteil genau gefällt worden.
Und überall in der Welt, also in Amerika, sind die Bodies Public Domain. Ja, das ist einfach, darf jeder, was auch hier langfristig genauso passieren wird, wenn das argumentiert wird, wenn da vernünftige Anwälte auf der anderen Seite stehen. Ich sage, gut, Fender, geh gegen diese chinesische Firma vor, kein Problem, das waren ja direkte Kopien. Counterfeits, wie man so schön sagt. Robin, jetzt bist du dran, Counterfeit in Deutsch, danke. Fälschung, er ist schon dran, Fälschung, ja. Und wobei jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal kurz nach vorne springen, sowas wie eine Ibanez AZ niemals als eine Fälschung einer Fender Strat gesehen würde. Ja, da gehen wir im Endeffekt ja hin. So, und dann hat ich fände jetzt natürlich ein Urteil, mit dem sie arbeiten können. Wo sie sagen, wir könnten natürlich die Industrie kaputt machen. Und jeder hat gesagt, naja, so dumm werden sie nicht sein. Könnten sie, Logo, aber das werden die schon nicht machen, weil Fender will ja jetzt nicht zum Beispiel gegen die ganzen Läden vorgehen und denen das Geschäft kaputt machen. Fender hat ja auch Partner in der Industrie. Und dann ein paar Monate später macht Fender genau das. Sie schicken Briefe, cease and desist. Also auf gut Deutsch, hört mal auf, Briefe, an viele Firmen, nicht alle, aber viele Firmen, die direkte Fender-Strats machen, natürlich mit ihrem eigenen Headstock, vor allen Dingen im oberen Preisbereich, weil Fender da halt einfach nicht mitspielen kann, und sagt, ihr müsst jetzt aufhören, das zu machen, das ist uns, wenigstens für Europa, ihr dürft da nichts mehr hinschicken. Alle Gitarren, die ihr dahin geschickt habt, zurückrufen. Alle Gitarren, die jetzt in einem bestimmten Preis, in einem bestimmten Zeitrahmen verkauft wurden, bitte von den Kunden wieder einfordern, den Kunden das Geld zurückgeben und die Gitarren zerstören. Also, wir reden hier nicht von, dass es schon bescheuert ist, an die zu gehen und sagen, ihr dürft keine Strats machen. Die sind so weit über die Grenze gegangen, dass es einfach total bescheuert ist. Und diese Briefe gingen aber auch an die Partner von Fender. Heißt, an die Läden, Annettons Music Store. Die Kleinen haben es wahrscheinlich nicht angeschrieben, vielleicht doch. Aber Thomann hat auch einen Brief bekommen. Ihr dürft keine Strat-Kopien, wie Fender das sieht, verkaufen. Müsst euer komplettes Lager zerstören. Und die Gitarren von Kunden zurückrufen, den Kundensgeld zurückgeben. Und wir möchten auch die Namen und Adressen von den Kunden haben.
Ja, geil.
Ja. Und außerdem dafür, total geil, dass wir euch jetzt diesen Brief geschrieben haben, muss jeder Händler oder jeder, der es bekommen hat, der Anwaltskanzlei irgendwie, keine Ahnung, 3000 Euro zahlen oder sowas. Also allein schon mal, ihr habt von uns eine Warnung bekommen und die Warnung kostet euch schon mal Geld.
So, das kannst du bestätigen mit Thomann, weil ich habe letztens nämlich gehört, also es war noch nicht klar, ob Thomann den Brief jetzt bekommen hatte auch oder nicht, aber das kannst du auf alle Fälle bestätigen, dass Thomann den Brief bekommen hat.
Nein, ich habe keinen, ich habe, der Hans hat jetzt nicht angerufen und hat gesagt, übrigens, Henning, ich habe einen Brief bekommen, klick, tut. Nein, aber natürlich hat Thomann den Brief bekommen, das steht in allen Berichten drin. Und wenn nicht als Händler, dann als Hersteller von Harley-Benton.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja so ein Ding. Ne? Genau.
Also wir reden hier von, ich habe eben von dieser Anwaltskanzlei den Bericht gelesen, den hat der Daniel Gehtke geschickt, sehr, sehr gut. Das ist nämlich die Anwaltsseite, die das Ganze erklärt hat. Da drin stand, dass Thomann schätzungsweise 5.000 bis 10.000 Gitarren auf Lager hat, die dieser Bauart entsprechen. Und was das bedeutet, natürlich müssen wir drüber reden, weil es war für mich nicht ganz klar, was ist ein Strat-Body? Für mich ist eine Ibanez RG ein Strat-Body. Eine Ibanez AZ schon lang, ja. Aber was ist hier unter dem Urteil definiert? Und ich glaube, wenn wir das mal aufdröseln, ist die ganze Situation nicht ganz so schlimm. Und interessanterweise, weil es nicht ganz so schlimm ist und es gar nicht um so viele Gitarren geht und es eigentlich relativ einfach ist, da drum rumzukommen, dass Fender jetzt so ein Fass aufmacht, ist sowas von hirntot für die. Weil es geht ja nicht nur darum, dass die jetzt verbieten, dass andere Leute Strats machen können und sie damit vielleicht einen minimalen Vorteil im Markt haben, den sie sich ja damit erklagen wollen, anstatt einfach bessere Gitarren zu machen für einen vernünftigen Preis, die Leute kaufen wollen. Was ja das Problem ist, dass die anderen Firmen Sachen anbieten, die Fender einfach nicht machen, sondern dass sie damit kurzfristig vielleicht den minimalen Vorteil haben, aber nein, weil die Kommentare online zeigen, dass selbst die Diehard Fender-Fans sagen, wir kaufen keine Fender mehr. Also sie haben sich damit brutalst geschädigt. Ganz ehrlich, du tauchst momentan im Proberaum auf mit deiner nagelneuen Strat, was sagt denn deiner Kumpel?
Also, der wird nicht begeistert sein.
Das ist nicht cool, ja?
Und, nee, überhaupt nicht.
He's going to be offended.
Ja, genau.
Wow. Also das ist ein Ding. Und langfristig ist Fender jetzt halt einfach ein Ultra-Arsch. Das ist ja noch schlimmer als die ganze Gibson Play Authentic-Sache.
Ich wollte gerade sagen, genau.
Weil Gibson hat ja nur gesagt Play Authentic und hat gedroht in einem Video, ist aber nicht so weit gegangen, Cease and Desist zu schreiben. Ja, das war mal. Ich weiß, bei Thomann gab es da auch mal Briefe, woraufhin der Hans gesagt hat, ja, dann halt ein Jahr lang kein Gibson. Aber das Dumme ist von Fender, wenn wir jetzt mal diese ganze was zählt als Strat weglassen, dass es den ganzen Läden und Fender-Partnern jetzt noch einen Grund mehr gibt, das Ganze wirklich über die Kippe, über die Kante zu schieben, sagen, dann halt nicht Fender. Weil die ganzen Läden haben schon lange keinen Bock auf Fender. Mit Fender zu arbeiten macht keinen Spaß, wenn du ein Laden bist.
Die haben keinen europäischen Vertrieb, ne? Das ist direkt Amerika, dem die zugeordnet sind, oder?
Also die hatten, wenn wir ein bisschen zurückgehen, die hatten ihren eigenen Vertrieb, also ihren eigenen, Fender Europe, und das haben sie zum größten Teil eingestampft. Und die beiden Leute, mit denen ich gearbeitet habe, das war auch immer so ein Up and down, mal cool, mal nicht cool. Da wurde mir auch gesagt, zum Beispiel bei mir im Studio, ja, hier, wir lassen den Amp da, aber wir würden gerne dich bitten, dass du in Fender-Videos, also wenn ich jetzt ein Mustang-Amp mache oder sowas, keine Kopien verwendest. Dann habe ich gesagt, Leute, habe ich denen in die Fresse gesagt, das sind meine Videos, da spiele ich, wozu ich Bock habe. Ja, und dann habe ich natürlich demonstrativ Fender-Kopien oder ja, in den Videos gespielt, weil die haben mir nichts zu sagen. Also es war immer so ein Ding, das war damals schon so ein bisschen die Ansage von den deutschen Raps, die dann nach England bestellt worden sind nach England zum Flughafen Heathrow geflogen, haben einen Brief in die Hand gedrückt bekommen und gesagt bekommen, ihr seid jetzt alle gefeuert, setzt euch bitte wieder in Flugzeug und fliegt heim.
Ja, stimmt, das habe ich mitbekommen, also das habe ich auch mal gehört. Ja, stimmt.
Also schon mal heftig. Schon mal heftig. Ziemlich uncool, ja? So, aber was die und das heißt, Fender hat jetzt ein eigenes Warehouse hier, die machen ihren eigenen Vertrieb, also auf gut Deutsch verkaufen direkt an die Läden. Durch Covid, da lief für Fender sehr gut, weil natürlich viele saßen zu Hause, haben gesagt, dann lerne ich mal Gitarre spielen. So, welche Gitarre kauft man? Eine billig Gibson kannst du nicht kaufen. Man kennt als Otto Normalverbraucher, der keine Ahnung hat, aber man kennt Rock'n'Roll, kennt man Gibson und Fender. Und dann kaufe ich mir halt eine Squire, eine Mexico und was auch immer. Das heißt, es lief während Covid für Fender tierisch gut.
Und da haben die auch super viel produziert, ne?
Das ja, pass auf. Und irgendein Follower bei Fender, also ein Hirntoter im Marketing oder in der Führungsetage, hat sich dann gesagt, ja geil, ja, Millionen, das wird jetzt immer so weiterlaufen. Anstatt zu sagen, das ist Covid, die Leute sind zu Hause, Lockdown, üben Gitarre, bla bla bla. Da haben sie dann auch angefangen mit ihrem Online-Fender-Play-Unterricht. Ist eine gute Idee, Unterricht anzubieten, den ganzen Gitarrenlehrern, die ihren Schülern immer Squires vorgeschlagen haben, im Endeffekt den Job zu nehmen, sodass diese Gitarrenlehrer dann keine Squires mehr vorschlagen. Ist halt blöd, wenn man so eine Firma ist, Gitarrenlehrer, die im Endeffekt ja die Meinungsmacher sind bei den Anfängern, zu vergrämen. Auch nicht schlau. Das haben sie angefangen und haben komplett überproduziert. Also die Lagerhäuser bis oben hin voll. Und natürlich ging diese Welle dann runter, als der Lockdown dann abgeschwächt wurde und so. Und dann waren die Lagerhäuser voll. Aber, jetzt kommen wir zu den Läden, Fender ist wichtig für Läden. Weil die Leute kommen rein und wollen das Brand kaufen, was man halt vom Clapton kennt. Klar. Der Laden könnte versuchen zu beeinflussen, der Laden könnte beraten, der Laden könnte sagen, guck mal hier, die Gitarre ist sehr ähnlich, aber eigentlich bessere Qualität für selben Preis. Kauft doch die Sire. Kauft doch die Alibenden. Kauft doch die H, kauft doch die Kaufmann, die Sur, die was auch immer. Aber der einfache Sale ist, der Kunde wollte Fender, dann verkaufen wir Fender. Obwohl die Marge, also das, was der Laden daran verdienen kann, in keinster Weise so gut ist wie bei allen anderen Marken, weil Fender natürlich sagt, wir sind die Geilsten, wir sind arrogant, ihr müsst uns haben und den Läden ziemliche Knebelverträge aufdrückt, was die Margen angeht. Zusätzlich dazu, um überhaupt den Vertrag zu haben, musst du denen garantieren, dass in deinem Laden eine bestimmte Prozentzahl an Platz für Fender reserviert ist. Das heißt, du kannst dann überhaupt gar nicht andere an die Wand hängen, weil der Platz begrenzt ist. Also das heißt, die Knebelverträge sind heftig. Du musst dann im Jahr so und so viele Millionen abnehmen. Oft kannst du dir als Laden gar nicht aussuchen, was du bestellst. Du kriegst das von Fender dann quasi diktiert. Also da ist eine große Arroganz. Ich sag mir, wenn ich als Laden Geld auf den Tisch lege, dann sag ich, wofür ich das Geld auf den Tisch lege. Ja, Logo, aber Gibson und Fender machen das beide. Du bist Gibson und Fender-Händler, dann hast du froh zu sein, dass du Gibson und Fender-Händler sein darfst. Und du kriegst dann vorgeschrieben, was du zu kaufen hast. Ich glaube, es hackt. Naja, als dann die Lager voll waren, hat Fender dann zu den Läden gesagt, wir müssen die Scheiße loswerden, ihr kauft das jetzt. Ja wie, wir kaufen das jetzt, aber wir haben doch gar keine Bestellung. Ihr kauft das jetzt, sonst seid ihr kein Fender-Händler mehr. So, klasse. Und ich habe von ganz vielen anderen Firmen gehört zu dieser Zeit, wir haben Probleme. Ich so, wieso? Moment. Ja, weil die Läden haben kein Geld. Die können keine Rev-Amps kaufen, die können keine Keeley-Pedale kaufen, die können kein was weiß ich was kaufen, weil die haben kein Geld. Weil Fender hat denen die Gitarren in den Hals geschoben und die mussten die kaufen und jetzt ist kein Cash da und ganz viele Firmen haben lange zu knapsen gehabt, weil Fender sich mit der Gitarrenproduktion verkalkuliert hat. Für die war es einfach, oh, dann wälzen wir das auf die Läden ab, holen uns die Kohle sowieso, obwohl die Kunden nicht mehr kaufen und wir drücken denen das auf. Das ist die Firma, von der wir hier reden.
Das sagt schon viel aus, würde ich mal sagen. Ich kenne das selber,
ja,
weil
ich... Das ist doch, also... Ja. Ich genau, das wäre meine Frage gewesen, ja, Fabian, auch. Genau. Du arbeitest ja an einem Laden,
ja, ja,
wie du das schon mal mitbekommen hast.
Ja, genau. Also ganz früher, da war ich natürlich noch nicht in einem Laden. Da hat der Laden auch Fender natürlich betrieben. Aber ich sag mal, so Mitte, Ende der 90er fing das dann an, dass sie halt diese komischen Knebelverträge dann angezapft haben und wirklich unter Druck gesetzt. Wie der Henning auch schon sagt, bestimmte Platzgeschichten und so. Und hat der Chef gesagt, könnt uns mal am Arsch lecken. Was wollen wir nicht, ne?
Weil super, genau so.
Verkaufen wir eh nicht. Ja, ja, genau. Weil kleiner Laden sowieso schon schwer genug heutzutage, da kannst du dir nicht mehr erlauben, Fender oder so im Laden zu haben. Das ist echt fies, ne? Also ganz fiese Politik.
Es wird ja noch schlimmer. Die hatten die Lager voll, mussten deswegen nicht so viel produzieren und haben über Nacht über 300 Leute, die komplette Mittagsschicht, inklusive auch Leuten, die schon seit langen, langen Jahren da waren und auch schon in der höheren Design-Ecke und so weiter, einfach gehen lassen. Wir brauchen euch nicht, weil wir haben die Lager voll, also seid ihr alle über Nacht gefeuert. Einfach die Bottomline zählt nicht, wer hat die Firma groß gemacht, Loyalitäten, Familien, die da dranhängen. Einer hat sich verkalkuliert, der Typ, der sich verkalkuliert hat, das garantiere ich dir, der hat seinen Job nicht verloren. Der saß da oben schön rum, da wurde nicht gesagt, ey Bob, du hast zu viele Gitarren bestellt, du gehst jetzt. Nein. Der hat wahrscheinlich noch einen Weihnachtsbonus bekommen und sich den nächsten Ferrari gekauft, während 300 Leute in Corona, Kalifornien, keine Jobs mehr hatten. Das ist die Firma, von der wir reden.
Wie ist das denn? Wie ist denn generell die interne Struktur bei Fender? Weil ich kenne es jetzt mehr mit Hoshino, da weiß ich, das ist ein Familienbetrieb. Aber wie läuft das bei Fender ab? Die gehören jetzt zu dieser Blue Group oder wie die heißt? Das wäre meine nächste Frage.
Surfco heißt, glaube ich, die Firma. Okay. Oder irgendwie so. Robin will es uns wahrscheinlich sagen. Mhm. Aber ich glaube, Surfco heißen die.
Weil da gehört ja auch Charvel drunter, da gehört ja auch Jackson drunter. Genau. Da gehören ja auch noch andere Gitarrenmarken darunter. Wie das da eigentlich dann auch bezüglich deren Stratformen quasi ist. Weil Charvel hat ja auch Stratformen, Jackson hat auch Stratformen.
Naja,
ob die davon auch betreffend sind?
Nein, das gehört ja alles Fender. Das ist FMIC, ja, also Fender Musical Instruments Corporation. Darunter ist Charvel, Jackson, Fender, Bixby und noch eine Firma?
Weiß ich G&L?
Nicht. Nee, nicht G&L. G&L, glaube ich, haben sie gekauft. Robin.
Gretsch.
Nein, Vorsicht, nicht Gretsch und EVH. Die haben okay. Lizenzverträge. Das heißt, das ist nicht rein Fender. Okay. Das ist, die arbeiten mit denen und die stellen die auch her. Aber da sind noch ein paar andere Inhaber. Also bei EVH natürlich die Familie von Eddie und so weiter. Also das sind quasi in Lizenz. Warte mal Sekunde hier.
Sehr gut, das hört sich gut. Nämlich, dann kann ich für unsere Zuhörer nämlich direkt auch sagen, falls ihr euch wundert, mit wem reden die Leute, da ist da irgendjemand gemutet. Nee, der Robin ist wie immer in der Regie und gibt uns von dort aus Informationen aus dem Netz heraus. Mehrheitsaktionär, schreibt der Robin, ist Servco. Was ist denn wenn ich jetzt wüsste, was ein Mehrheitsaktionär wäre, aber
die okay, haben, die danke, haben im Endeffekt,
danke an die Regie.
Die haben im Endeffekt das Sagen. Also und FMIC, da gehören die drunter, die beiden, die unter Lizenz arbeiten, ist Gretsch und EVH. Da hat Fender dann nicht komplett das Sagen, sondern ein paar andere Leute können sich mit einmischen. Und Servco hat aber auch einen sehr hohen Anteil an Roland. Auch keine kleine Firma. Und Reverb haben die gekauft. Weil Leute sagen, Fender hat Reverb gekauft. Nein, Servco hat Reverb gekauft. Und ich weiß nicht, die letzte Firma, Prisonus. Prisonus wurde von Fender gekauft. Also das gehört auch zu Fender Musical Instruments. Deswegen, ich guck's gerade an, die haben mir ein Interface geschickt, steht jetzt auf allen Prisonus Interfaces Fender drauf anstatt Prisonus. Auch der Grund, warum ich dazu kein Video machen werde.
Ich wollte gerade sagen.
Nee, nee. Das haben die vorher geschickt und will einer von euch ein tolles Interface kaufen?
Nee.
Ich könnte tatsächlich als mein neues gebrauchen, glaube ich. Henning, wir quatschen doch mal. Ja. aber letzten Endes, ich meine, wenn jetzt die Fender-Jungs sich so hart, ich sag mal, auf gut Deutsch verkacken bei den ganzen Händlern, der Worst-Case-Szenario wäre ja letzten Endes, dass die Händler ja keinen Fender mehr in ihren Laden hätten. Aber wäre das mehr ein Problem für den Händler, weil er weiß, ey, okay, die Leute wollen vielleicht Fender kaufen? Oder ist es ein Problem für Fender letzten Endes, wenn die meisten Läden sagen, hey, haben keine Lust mehr auf Fender? Wenn dessen Henning sagt, manchmal kurz die Tür zu, und das ist natürlich die ganze Zeit mit Jauzen im Hintergrund, weil wir reden über Fender, das regt den Lieben irgendwie natürlich auf, wenn wir so schlecht über Fender reden. Der guckt mich schon ganz böse an.
Also ich denke mal, dass die kurzfristige Situation sein wird, dass, wenn die Läden jetzt Angst haben und ihre Triple Single Coil Strat Replicas verkaufen möchten, aber nicht dürfen von anderen Firmen, dass sie vielleicht erstmal noch Fender drin behalten, weil der Typ, der in den Laden kommt und sagt, ich möchte Strat kaufen, kann dann momentan, weil wir ja nicht sicher sind, wie es ausgeht, erstmal nur eine Fender kaufen. Das ist der kurzfristige, das kurzfristige Resultat. Geht der Typ in den Laden und will eine Fender kaufen? Ja, der Otto Normalverbraucher, der kein YouTube guckt und das nicht mitbekommen hat, vielleicht schon, weil die wissen es nicht. Leute ohne Ethik und Moral, vielleicht auch, aber scheiß auf die. Aber ich glaube, der Otto Normal-Gitarrist, der ein bisschen Plan hat, würde momentan sein Geld nicht bei Fender lassen. Die Läden dürfen offiziell ab übermorgen nur noch Strats verkaufen, wo Fender draufsteht. Und die, also ab dem 25. So. Wie gesagt, was eine Strat, reden wir gleich drüber. Kurzfristig heißt das, Fender kann das Monopol haben, bis die ganzen Läden und Hersteller vor Gericht waren, das auf jeden Fall gewinnen werden. Wenn nämlich mal richtig geguckt wird, wir reden hier, das Bundesgerichtshof hat sich angeguckt, der Europäische Gerichtshof hat sich angeguckt, das war ein kleines Gericht in Düsseldorf. Das war's. Also ich denke, die Läden werden erstmal wahrscheinlich Fender nicht vor die Tür treten, weil sie vielleicht Angst haben, ja, dann haben wir ja gar keine Strats, die wir verkaufen können. Wenn du in den Laden gehst und da ist gar keine Triple Single Coil Strat, ist das vielleicht ein bisschen dumm. Ich denke, habt Eier und tretet Fender vor die Tür. Ihr habt ja noch was im Lager, verkauft's halt ab. Verkauft's ab für einen günstigen Preis. Man darf hier, in Europa, gibt's keine Preisbindung. Das heißt, Thomann Music Store könnte sagen, ey, wir machen einen Aufwandsaufschlag von 5%, aber wir hauen die Dinger für so günstig weg, wie es gar nicht günstiger geht. Und machen damit, und das haben wir auch noch vergessen, den Preis von Fender kaputt, weil Fender ist hingegangen während Covid und hat seine eigene Website gemacht und man kann jetzt überall in der Welt direkt von Fender kaufen.
Ja, natürlich für teurer dann, ja, stimmt.
Nicht unbedingt für teurer. Momentan, sage ich mal, sind die Preise ungefähr gleich mit dem Laden, aber Fender kann die neue American Ultra 5 an Thomann verkaufen. Thomann kauft 2000 Stück davon und eine Woche später zieht Fender die unter den EK vom Thomann, wenn die wollen, weil das können die, dann verdienen die immer noch dran. Thomann würde Verluste machen. Thomann muss dann aber natürlich mit dem Preis mitziehen, weil sie haben gar keine Chance. Das heißt, Fender hat immer die obere Hand, was die Preisgestaltung angeht, weil die ja die Gitarren immer billiger verkaufen können als der Laden. Und das ist natürlich für die Läden nochmal ein Finger in den Po. Ganz ehrlich, also das ist, was soll das? Du gehst an deine Partner, die Millionen in den Rachen schieben und dann gehst du hin, machst deine eigene Website, wo du manchmal Sales hast, die Lädenpreise einfach kaputt machen. Ich denke, die Läden sollten hingehen und ihr Fender-Lager leerräumen und den Fender-Preis für Fender kaputt machen. Und dann auch nichts Neues mehr kaufen. Wer hat so viel Eier? Gibt es da Läden, die dann zumachen müssten? Ich sag mal so, als ein Laden, der eine schöne Erklärung an der Wand hat, mit so und so sieht's aus, deswegen haben wir keinen Fender mehr, hier sind die Alternativen. Ich glaube, die Auswirkungen sind überschaubar. Was meinst du?
Naja, es kommt immer drauf an, wie der Laden spezialisiert ist. Ne? Wenn du jetzt halt einen Laden hast, sag mal in dem Laden, wo ich gelegentlich mal arbeite, der hat halt nur Einsteigersortiment, der kann das verkraften. Der würde locken. Der hat auch kein Problem damit. Der würde sich das auf jeden Fall dahin hängen und würde sagen, Fender absolut no way. Und auch keine ähnlichen brauchen wir nicht. Haben wir nicht nötig. Aber ich denke mal, so ein etwas größerer Laden, nimm mal zum Beispiel die Music Store. Mhm. Ich glaube nicht, dass die mitziehen würden. Was ich geil finden würde, wenn so jemand wie Thomann sagen würde, wisst ihr was? Wir nehmen euch mal schön aus dem Sortiment. Das machen wir einfach mal.
Der Hans könnte das.
Was der erzählt, haben sie mit Gibson schon gemacht. Ja. Ne?
Boah, wie ich das feiern würde.
Und wenn die das mit Gibson machen, ich glaube, der Hans lässt sich nicht gegen die Wand fahren. Der Hans hat finanziell, also A, die Anwälte, ganz klar, aber ich glaube, der Hans hat ohne Probleme auch die Marketing-Power zu sagen, okay, dann machen wir jetzt mal das brutalste Marketing für Nicht-Fender-Marken. Ich bin mir sicher, der Hans hat über die Jahre auch keine Liebe für Fender entwickelt, mit ihren Direct-Sales, mit ihrem wir schieben die jetzt in den Hals und so weiter, mit fehlender QC, diese ganzen Sachen. Wenn der jetzt einfach sagen würde, okay, das lassen wir jetzt mal. Überleg mal, was da was das eine Nummer ist. Das ist der größte Händler der Welt. Wie viel Prozent vom Fender-Umsatz weltweit ist Thomann? Es ist kein kleiner Prozentsatz. Wenn das, ich sag mal, sagen wir mal, es wären 10% oder 7%. 7% einfach mal abzugeben, das sind Millionen, Millionen, Millionen. Ich hätte die Hoffnung, weil ich den Hans als ein sehr, was, ey, ist ein großer Geschäftsmann, als einen sehr moralischen Typ einstufe. Das ist vielleicht, ich sag mal so, der Hans ist moralisch auf einem Level von jemand in der Größe, der so eine große Firma hat, wo andere Firmen nicht mitziehen. Ja, der muss auch mal Entscheidungen treffen, die für seine 1500 Angestellten sind, wo man sagt, ey, muss das jetzt sein, ja, das geht netter. Aber ich glaube, der lässt sich nicht einschüchtern und ist eigentlich immer noch auf der Seite des Konsumenten. Und das wäre super geil, wenn der sagen würde, nö, dann halt nett. Vor allen Dingen, weil ja auch seine Hausmarke angegriffen ist, mit der er, das würde ich jetzt gerne mal wissen, mit was macht er mehr Geld? Mit Harley Benton oder mit Fender? Das wäre eine interessante Zahl.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Harley Benton ist.
Meinst du?
Ja, ich glaube schon. Allein die Masse macht's ja. Ich meine, womit verdient Fender denn das Geld? Bestimmt nicht mit den Custom-Shop-Modellen. Die kauft sich auch kein Mensch. Anwälte und Ärzte. Der Rest ist alles Squire und was weiß ich.
Und ist ja bei Ibern das mit den Gios ja auch natürlich. So. Das sind die umsatzstärksten.
Ja. Ja. Und wenn du dir die andere Läden anguckst, heute Mittag übrigens kommt, heute Mittag ist Freitag, der 21., 22., heute ist Mai. Ich war bei The Fellowship of Acoustics in Holland. Ein absoluter Monsterladen. Also die haben halt nur High-End. Ja. Also es fängt da vielleicht ab 1000er an, aber das ist auch wenig. Der Durchschnittspreis für eine Gitarre bei denen liegt wahrscheinlich bei 4.000 bis 6.000 Euro. Das ist so Durchschnitt. Aber es ist ein Laden, wo du hingehst und du willst die 10.000 Euro Collings von der Wand nehmen und spielen, da steht keiner neben dir. Du gehst und machst es. Du nimmst dir eine 12.000 Euro Akustik von der Wand und spielst die für eine halbe Stunde, da ist keiner da. Du machst das und da guckt dir keiner auf die Finger. Also es ist eine ganz, ganz geile Atmosphäre. Und die haben eine Wand mit Fender Custom Shop, ja. Ich habe eine runter, da stand 10.000 Euro an der Gitarre und das war keine 10.000 Euro Gitarre, habe ich auch gut gelacht im Video. Aber die betonen halt, dass daneben hängt Kaufmann, da hängt Deltone, da hängt Eastman, Suhr, wie sie alle heißen, Ernie Ball ist daneben, Music Man. Und die bieten die Alternativen an und Fender ist da eher auch platzmäßig so eine der Marken und nicht, hier ist Fender und hier ist der ganze andere Rotz. Da kriegst du gezeigt, dass man für ein Drittel des Preises eine ebenbürtig geagte, klingende Strat kriegt, von zum Beispiel Kaufmann, ja, holländische Firma. Also es gibt Firmen, die können das. Und wenn Thomann jetzt einfach sagen würde, wisst ihr was, geile Sache, dann nehmen wir Kaufmann und Smitty und mehr Suhr und dann nehmen wir noch Shabbat rein, was diese Custom Shop Sachen kannst du super leicht ersetzen und das geht. Die könnten das. Sie haben jetzt wahrscheinlich lagermäßig und platzmäßig im Laden gar nicht die Kapazitäten, diese Firmen aufzunehmen, weil Fender dominieren muss laut den Verträgen. Also das ist die Situation. Ich glaube, wir haben ein schönes Bild gemalt, wie scheiße Fender ist für die Läden. Was sagt der Robin hier? Ja, Fender hat viel Umsatz bei Thomann, aber natürlich dafür, dass die Margen klein sind, wird Thomann an Harley Benton, weil sie die direkt machen und keine Firma dazwischen sitzt und so weiter, unter dem Strich mehr verdienen. Zwar günstigere Gitarren, vielleicht ähnliche Umsätze, aber der Gewinn ist höher als an der Squire. Ich denke, wir wissen, Fender, sorry Justin, du bist jetzt Fender, du bist scheiße. Das haben wir, glaube ich, geklärt. Und nicht nur, weil sie jetzt alle verklagt haben, sondern das ist eine Sache. Das ist eine Sache, die hat sich ja jetzt lange gebildet. Und mein Punkt ist, warum zu den Läden gehen und die über die Klippe schubsen? Die Läden haben ja eh schon keinen Bock mehr. Die Läden sind ja eh schon angepisst. Jetzt diesen Brief schicken, bringt doch die Leute, die ein bisschen Eier in der Hose haben, dazu zu sagen, das war's jetzt. Danke, Fender, aber nein, danke. Und ich hoffe, dass das passiert. Die Kunden sagen's. Die Kunden sagen auch, ey, die nächste Winterra 15 braucht kein Mensch, wir wissen eh nicht, was das ist. und Authentic und Player 5 und ich blick da überhaupt nicht mehr durch. Das sind alles Strats, Teles und Jazzmasters für mich.
Ja.
Ich denke, die American Ultra 1 war eine gute Serie. Das war eine Gitarre mit ein bisschen Shaping, das war eine Gitarre mit ein bisschen Locking-Tuner. Ich glaube, die hatten Roasted Maple Necks. Das waren solide Gitarren im Hardshell-Case für 1600-1700 €. Konntest du nichts gegen sagen. So, da kam die Zweier raus, da lagen wir bei 2,5. Für dasselbe Instrument? Ja, Inflation, bla bla bla. Und jetzt kam die Ultra Lux Vintage raus, auf gut Deutsch genau dieselben Gitarren, aber die haben leichte
andere Schrauben.
Die haben Crackle Paint. Die haben im Endeffekt Nitro-Lackierung, die sie dann gefroren haben, sodass halt die Risse kriegen. Dann haben sie das aber überlackiert, sodass es sich halt nicht wie eine alte Gitarre anfühlt. Sieht halt nur so aus. Und ich glaube, die Pickups sind ein bisschen weniger Output. Also, aber eigentlich so von den ganzen Features sind es Ultras. So, und die Gitarren liegen bei 3,5. Das heißt, es hat angefangen mit 1600 €, wo die Gitarre absolut vertretbar war und eine solide Gitarre. Hat die Mojo, klingt die geil, klingt die alt? Nee. Aber es ist eine gute Gitarre für den Covermucker, der eine Fender spielen will. Und jetzt sind wir bei über dem Doppelten für dasselbe Instrument. Und das ist das Problem, wie ich das gesagt habe und der Red Shull und Tim Pierce. Macht doch
das
einfach.
Sind große Namen. Ja. Ich meine, die verbiegen sich ja alles, die ganze Kundschaft. Keiner hat mehr Bock auf Fender.
Mach doch einfach
das Monopol gewinnen.
Wir haben alle gesagt, mach doch einfach bessere Gitarren, die wettbewerbsfähig sind, und dann haben wir kein Problem. Wenn du was hast, was die Leute wollen, und die sind gewillt, das Geld zu zahlen, weil du ein geiles Produkt hast, dann hat die Competition, dann hat die sag doch mal, Deutsch.
Der Wettbewerb.
Die Konkurrenten.
Konkurrenten, ja.
Dann haben die keine Chance. John Suhr hat gesagt, ich mach doch nur Gitarren und hab Kunden, weil ich Gitarren mach, die Fender so nicht macht. Wenn Fender sie in den Job machen würden und diese Gitarren in schöne Decken und so weiter machen würden. Das, was Suhr als die Suhr Modern hat, baut Fender halt einfach nicht. Fender baut keine Ibanez AZ. Ja? Die haben den Hals nicht, die haben den Korpusübergang nicht, die haben nicht den komischen Tab-Switch. Fender baut das Produkt in der Qualität für den Preis nicht. Deswegen kann Ibanez die verkaufen. Ganz einfach. Und da ist das Problem, das haben viele angesprochen, und genau wie Gibson versucht Fender eben, sich in den Wettbewerb rein zu klagen, anstatt, wie alle anderen das machen, gute Produkte zu machen.
Ja, da merkt man halt, dass die Leidenschaft auch nicht mehr da ist bei denen. Es geht einfach nur noch
man
ums Geschäft.
Man musste aber auch mal eine andere Perspektive sehen.
Oh, jetzt kommt.
Es war eine Perspektive, die man auch sehen muss, wie bei uns Fender ganz gerne gepriesen wird, ist natürlich, dass History ist sehr wichtig. Und jetzt ist halt die Sache, dass, du hast schon gesagt, der Hals oder die Kopfplatte, die ist rechtlich, markenrechtlich oft geschützt, aber der Körper halt nicht. Versäumt kann man auf alle Fälle sagen, aber letzten Endes bauen ja diese Firmen, Ibanez, Shure, all diese Firmen bauen ja eigentlich auf der Historie von Fender auf, eben weil sie dieses Shape nehmen und nicht nur dieses Shape halt haben, sondern halt auch die geschichtliche Emotion dahinter halt haben. Weißt du, so ein Shape, was an Clapton, was an Malmsteen, was an John Mayer erinnert, was an all diese Leute erinnert, die auch die Gitarrenwelt geprägt haben, an Hendrix, die den Rock'n'Roll geprägt haben. Daran bedienen sich ja letzten Endes die anderen Firmen. Und wenn es halt jetzt um den Kunstfaktor geht und das mal von dieser Kunstseite oder von dieser Kunstperspektive aus zu sehen, ist halt eigentlich nur, dass sie sich den Schutz von dieser Historie auch wieder zurücknehmen letzten Endes.
Okay, pass mal auf. Jetzt hör mal zu. Jetzt, Alter. Ich
sage nur Konzertgitarre dazu.
Jetzt pack ich mal aus. Ich wollte mit dem Auto. Jetzt pass mal auf. Du Ficker. Ja? Also, jetzt hör mal zu. Also.
Oh Gott.
Ich argumentiere. Also jetzt hör mal. Geschichte? Leck mich am Arsch. Ja? Wir Deutschen haben auch keine Geschichte. Wir haben auch eine Geschichte. Ja, das ziehen wir auch nicht als weiter, wenn du weißt, was ich meine. Aber
hoffentlich nicht.
So,
hoffentlich
ganz genau.
Warten wir mal die nächsten Jahre bitte ab.
Genau. Nicht jede Geschichte ist gute Geschichte. Aber ich finde die Problematik, sagen wir mal, Fender gehört der Body und das ist die geilste Erfindung der Welt. Alles in Ordnung. Hinzugehen, das Ding zu erfinden, dann 70 Jahre lang eine komplette Industrie drumherum aufbauen zu lassen, hin und wieder mal zu klagen, aber nicht zu gewinnen. Und dann, nach 70 Jahren, wenn die komplette Industrie durfte, vollkommen legal durfte, das Ding so zu bauen, wie es aussieht, dann hinzugehen, zu sagen, jetzt haben wir aber endlich ein Urteil und jetzt dürft ihr nicht mehr. Das ist einfach vom Wettbewerb her, das ist industriezerstörend. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich wollte Auto nehmen, aber ich mache dir ein besseres Beispiel. Es geht um Kunst.
Ja, Porsche zum Beispiel.
Nein, nein, scheiß auf Porsche. Viel besseres Beispiel. Anderes Beispiel. Eine Maus. Ich halte jetzt gerade eine Maus hier. Für die, die hören, weil wir machen das ja anscheinend nicht mit Video. Wir sind ja anscheinend hier irgendwie in den 90ern. Ja, Podcast, kacke da. Ich halte jetzt eine Maus hoch. Stellt euch eine Standardmaus vor. Ich habe hier die allerneueste von Logitech. Kostet Arsch voll Geld. Die heißt Super Strike, bla bla bla. Ist also das Allermodernste. Ja? Sieht aus wie eine furznormale Maus. Und jetzt beschreibe ich die mal, wie Fender die Strat beschrieben hat. Das ist ein wunderschöner Körper einer vollförmigen Frau. Nicht die schlankste, ja, weil wir haben ja hier keine Hüfte. Aber so, die beiden Knöpfe oben, die beschreiben wir mal als wunderschöne Brüste. Ja, so Maustitten quasi, ja. Und wenn man sie umdreht, ist das Mausrad, was ja auch vielen Mäusen gleich ist, ja, die Klitoris. Wunderbar. Wir haben hier also eine Maus mit einer Mumu und zwei Maustitten. Das ist künstlerisch ein, wenn man es umdreht, hat sie das sogar so ein Po-Loch. Ja, also, ja, ältere Mäuse hatten da eine Rolle. Das ist ja deswegen, weil Frauen auch mal rollig werden. Also, das ist, und hier neben die Knöpfe, da kann man sagen, das ist because you're pushing her buttons, bla bla bla. Also ich kann da absolut vor Gericht stehen und sagen, ich habe hier ein Kunstwerk erschaffen. Vollkommen legitim, dass ich das vielleicht so sagen wollte, genau wie Fender jetzt gesagt hat, die Strat ist halt ein Frauenkörper. Aber wenn ich das jetzt auf einmal machen würde, als der Erfinder der Maus, sagen wir mal, das war Mitte 80er, dass die Maus vielleicht...
Ja, Apple ja. halt, ne? Hä? Apple hat die Maus... Apple, meine ich, hat die Maus...
Ja, aber die hatten ja eine Monotitte. Apple hat ja nur einen Knopf. Ja, also, egal. Aber Monotitte, auch ein gutes, tolles Wort. how to get cancelled on a German podcast. Wo war ich? Jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, übrigens, das argumentieren wir jetzt mal, dass das ein Kunstwerk ist, einer Frau nachempfunden. Und dann geht man an alle Hersteller von Mäusen weltweit und sagt, ihr dürft das eigentlich so nicht mehr verkaufen, die Knöpfe müssen jetzt nach hinten und Knöpfe dürft ihr eh nicht, das muss jetzt sprachgesteuert sein, uns egal, uns gehören alle Mäuse, bitte alle einstampfen, verkaufen und jede Maus, die momentan verkauft wird, kriegen wir 10.000 Euro für. Weil das hat der Fender in dem Schrieb gesagt, jeder Verstoß wird mit 250.000 Euro geahndet. Ja, ist natürlich nicht durchsetzbar. Dieses, dass wir das nochmal kurz auffassen, dieses Cease and Desist, dieses lass mal schreiben, heißt noch nicht, dass die verklagt sind. Das ist eine erste Warnung. Wenn dann zum Beispiel Thomann ab dem 25. weiter verkauft, dann könnte Fender zum Anwalt gehen und sagen, jetzt verklagst du die. Und dann geht es vor Gericht und so weiter. Also das heißt noch nicht, dass man dem gehorchen muss, sagen wir es mal so. Es ist nur eine Warnung erstmal. Aber ich kann nicht, wenn der Mausdesigner am Anfang gesagt hätte, das ist mein Ding, da hole ich mir jetzt alle Copyrights für, alles gut. Aber nicht 50 Jahre später, ja, jetzt haben wir einen kompletten Markt drum aufgebaut, ich habe nie was gemacht, jetzt hole ich mir die Kohle. Das ist ja, diese ganzen Firmen, die erfolgreich Strats gebaut haben, die ihren Firmennamen groß gemacht haben, die Strat wahrscheinlich größer gemacht haben in der Welt, als Fender das alleine jemals hätte machen können. Wenn Fender damals die Strat gecopyrighted hätte, ja, und alle anderen Firmen hätten ihre eigenen Bodies finden müssen, dann garantiere ich dir, Fender-Mann Justin, dass deine Strat nicht so ikonisch wäre, wie sie jetzt ist. Weil ja dann in den 70ern zum Beispiel der Malmsteen hätte dann vielleicht keine Strat gespielt. Der hätte dann vielleicht eine andere Marke gespielt mit einer leicht anderen Form, weil der Markt nicht so Strat-Form dominiert gewesen wäre, weil jede Firma ja ihre eigene Form hätte haben müssen, weil Fender die Form früh für sich beansprucht hätte. Da sie es aber nicht haben, ist der Markt jetzt Strat-dominiert. Das heißt, Fender hat diese ganzen Jahre den Markt wachsen lassen, die Firmen ihren Job machen lassen und jetzt wollen sie es abgreifen. Ich glaube, es hackt. Das ist mein Argument. Jetzt bist du mit deiner Geschichte wieder dran, Justin.
Naja, ich meine aber auf der anderen Seite, um mal komplett den neoliberalen Ansatz hier mit reinzubringen, und mich schüttelt es gerade alleine beim Sagen dieses Satzes, ist natürlich, dass halt auch die Industrie hat halt auch geschlafen die letzten Jahre. Es gab ja auch bei der Gitarre wenig Innovationen. Ich find's auch ganz gut, dass das jetzt mal auch künstlerisch geschützt wird, um vielleicht auch mal ein bisschen Innovation wieder mit reinzubringen, weil halt eigentlich Firmen nur Strats kopieren. Und das soll ja auch dann einen Anreiz dazu geben, halt auch mal was Neues mit reinzubringen, und dass halt auch sich die Industrie, den Markt und auch das Verhalten des Konsumenten vielleicht auch mal wieder öffnet zu Neuem. Weil wie schnell werden andere Formen, andere Shapes und innovative Shapes dann auch geurteilt und darüber gejudged, weil die Leute halt nur Strats, Strats, Strats kennen. Wenn man da halt so ein bisschen noch den Riegel vorhält und dann auch mal ein bisschen sagt, auch aus Kunstperspektive, hey, okay, ihr seid jetzt halt einfach nicht mehr in der Lage, das alles so zu kopieren, ihr müsst jetzt auch mal die eigenen Ideen kommen, dann öffnet sich ja auch der Markt für ganz viele neue innovative Ideen.
Moment. Fender hat ja auch das sogenannte Body Shape entworfen, hat sich aber auch sehr inspirieren lassen von anderen Firmen, wenn man da mal genauer hinguckt, was die Kopfplatte zum Beispiel angeht. Und mal ein bisschen weiter zurückgeht, weiß man, dass der Herr Leo Fender, ich weiß jetzt leider nicht von welcher Marke, aber sich da hat sehr inspirieren lassen auch von, war das nochmal, verdammt, auch eine sehr, sehr alte Firma. Also von dem Kopfplattendesign auch sehr inspirieren lassen. Und hat da auch nicht alles selber...
Ja, inspirieren, aber die anderen,
ja,
die klauen ja wirklich. Schau dir doch mal Suhr an oder Ibanez zum Beispiel mit ihren AZs, das ist doch so komplette, ist doch komplett geklaut.
Wenn ihr das sehen könntet, das ist so geil, der sitzt da und zieht über Ibanez her, während er in einem Raum voller Strat-Kopien sitzt,
wo
Ibanez draufsteht. Ja? Weil im Endeffekt, außer eine Gitarre von 15 hinter ihm, sind das alles eigentlich...
Es wirkt total authentisch.
Eigentlich Strat-Variation, ja. Also alles, was...
Ich hab dieses Rollenspiel, Alter.
Also alles, was du da hast, egal ob das jetzt RGDs sind oder RGs, sind eigentlich Strats. Und das zeigt ja, der Markt will das. So, aus verschiedenen Gründen. A, ich sehe da gerade eine Cyphos an der Wand. Das ist eine Gitarre, die gibt einen Brechreiz. Und ich meine, man will halt sein Essen drin behalten. Ja, außerdem...
Ja, aber das ist die einzige Gitarre in dem Raum, die halt mal wenigstens hervorsticht, die mal anders
aussieht, negativ,
die
auch mal
was
negativ.
Eigenes mit reinbringt.
Die Leute wollen keine Innovation. Wie oft das probiert wurde von so vielen Herstellern, verschiedene Formen, keiner möchte es. Es wird nicht so richtig angenommen.
Das ist außerdem Problem. Ist es Funktionalität. Die haben die haben Kunst argumentiert. Und da geht es nicht um Funktionalität. Aber die Cyphos ist bei aller Liebe nicht funktional, weil... Die ist einfach riesengroß. Jetzt, wenn du eine kleine Band bist, ganz ehrlich, und du gehst zum Gig, dann verbraucht die das Doppelte im Kofferraum. Die Ecken werden kaputt gehen, weil du die überall aneckst. Wenn wir von funktional reden, hat die Strat, und hey, way to go, Leo, die hat die abgeschwächte Armauflage. Die hat den Belly Cut. Die sitzt vernünftig auf dem Knie. Die hat das Cutaway. Und so weiter. Und die ist, was Funktionalität angeht, einfach die vernünftige Lösung. Und es macht Sinn, davon Variationen zu haben. Die Frage ist jetzt, und das ist das, was wir eigentlich klären müssen, wie weit ist eine Variation weit genug weg? Denn ich glaube, dieses Urteil, was ich heute Morgen gelesen habe auf der Webseite, und auch, sagen wir es mal so, eine Firma, von der wir noch vor 4 Sekunden gesprochen haben, hat einen Anwalt sofort beauftragt, obwohl die keinen Brief bekommen haben, ey, haben wir Stress mit unseren Gitarren. Und die Stellungnahme des Anwalts dieser Firma habe ich gesehen. Und da stand, also wir können jetzt nicht 100% sicher sein, aber basierend auf dem Urteil aus Düsseldorf, habt ihr keine Probleme, weil allein schon mal euer Kabel in die Seite geht. Also ich hol jetzt mal Gitarren. Ihr, die das hört, weil wir hier ja nichts mit Video machen, stellt's euch halt einfach vor. So, ich hab jetzt eine Gitarre, die definitiv problematisch wäre. Die hat einen Headstock, der sieht keinen Millimeter aus wie eine Strat. Das ist ein McMahon-Headstock. Aber die Gitarre, gucken wir uns das an. Guckt euch die Rundungen an. Wir haben 3 Single Coils. Wenn das dazu gehört. Ich glaube, haben die meisten Firmen keinen Stress. Ich glaube, die meisten Firmen wären vollkommen okay damit, eine HSS zu verkaufen, wo man hinten auf Single Coil stellen kann und fertig ist, weil es geht hier nicht um Funktion. Es geht um, wie es aussieht. Und wenn hinten halt ein fetter Humbucker drin ist und man damit schon fein raus ist, dann hat Fender geloost. Dann hat Fender sich PR-mäßig komplett in Sand gesetzt und jeder andere verkauft immer noch seine Gitarren, lässt halt die Triple S raus. So, brauchen wir unbedingt den Stecker oben drauf mit dem blöd draufgeschraubten Metallding. Muss das sein?
Braucht kein Mensch.
Braucht kein Mensch. Das kann man auch an der Seite machen. Das ist eh moderner und gut ist. Das heißt, wenn wir das auf die Seite machen, haben wir schon mal den Look nicht. Und wenn wir damit fein raus sind, dann geht jede Firma jetzt einfach hin, macht den Stecker auf die Seite, tritt Fender aus dem Laden, sagt, geht bitte heim. Wir haben hier eine Alternative und da könnt ihr gar nichts gegen machen, weil der Stecker ist auf der Seite. So, also ich sage jetzt mal so, machen wir HSS, visuell, aber eigentlich ist es hinten Single Coil. Kann man auch machen. Zum Beispiel, ja? Weil Funktion ist es nicht, ja. Es ist der Look. Okay, kein Thema. Wir machen den Stecker auf die Seite. Gucken wir uns das Schlagbrett an. Das ist natürlich ein Fender-Schlagbrett hier. Das geht beim unteren Horn komplett wirklich bis zum Horn vorne, ja? Das Schlagbrett leicht abzuändern, kein Thema. Was ist denn mit den 2-mal-Tonreglern? Braucht man die wirklich? Ist das absolut notwendig? Die meisten modernen Strats.
Einfach 2 und fertig. Ja.
Die meisten modernen Strats haben das nicht mal. So, das kann man wegmachen, haben wir das schon. Schlagbrett leicht abgeändert. Und wenn wir uns jetzt mal die Form angucken, guckt euch mal das Horn an. Das ist das obere Horn, das ist natürlich sehr verrundet. Das ist die typische Stratform. Ich muss jetzt leider alles hier erklären, weil, ne, kein Video. Ich hole jetzt mal meine Teile, wo jeder sagen würde, das ist eine Strat. Guckt euch die direkt nebeneinander an. Würde jeder sagen, das ist eine Strat. Hm. Aber guckt euch das obere Horn an. Das ist definitiv dünner, leicht spitze. Das ist leicht schlanker. Abgesehen davon, dass wir hinten diese Shapings haben. Oder zum Beispiel, hier hinten ist der Hals mit einer Metallplatte festgehalten bei der Fender. Wenn du die Metallplatte wegmachst und direkt ins Holz schraubst, hast du auch einen anderen Look und hast schon mal weiter abgeändert. So, das heißt, abgesehen von den Shapings, zum Beispiel Ibanez AZ. Die hat hinten keine Platte, sondern hat 4 Schrauben drin. Das könnte jetzt einfach jeder machen, weiterhin die Stratkopien verkaufen, aber es ist weit genug weg. Und ich glaube, wenn wir uns das Horn angucken, was schlanker ist, kommen wir schon damit weg. Hinten, die Shapings, ist anders. Jetzt guckt euch das Schlagbrett an. Das geht nicht ganz vorne bis zum Horn. Ich glaube, der Typ, der eine Strat kauft, dem ist das scheißegal, ob das Schlagbrett komplett ins Horn reingeht oder nicht. So, damit sind wir schon anders. Wo ist der Stecker? Der ist auf der Seite. Und wir haben nur 2 dicke Knöpfe und einen kleinen, weil die so einen Boost hat. Das heißt, es sind kleine Details, die aber wahrscheinlich die Teile problemlos durchkommen lässt. Tyler hat bis jetzt keinen Brief bekommen. Weil die auch, glaube ich, fast, die machen auch Triple S, aber die machen sehr, sehr viel HSS. Aber der Punkt ist, wenn das durchgeht, wenn die Tyler durchgeht, dann haben es Firmen das sehr einfach. Und dann hat Fender wegen was geklagt, was so einfach zu ändern ist. Und dann haben sie überhaupt kein Monopol mehr, weil alle Firmen einfach minimalste Änderungen machen, kommen damit durch, alles ist legal und Fender hat sich voll ins Fettnäpfchen gesetzt, als der Arsch, der geklagt hat, wegen was einfach zu ändern ist, aber den Markt komplett auf die Seite der Konkurrenz schiebt. Warum? Was soll das? Also, seht ihr hier zwei komplett verschiedene Gitarren? Nee, oder? Mein anderes Argument, während der Herr Fender da tippt, die Argumentation war, es ist eine Frau mit der schlanken Taille, ja, die, wenn du dir das obere Horn anguckst, also das längere Horn, quasi den Arm so auf die Seite tut, so ein bisschen tanzend ist. Also wenn ich der Richter gewesen wäre, erstmal hätte ich lange, lange studieren müssen, ich keinen Bock zu. Aber abgesehen davon, wie bescheuert ist es denn? Denn eine Gitarre steht nicht. Die Form der Fender ist nicht schlanke Taille mit einem Arm, der hochgeht. Die Form der Fender ist seitlich. Eine Gitarre steht nicht. Ich hätte sofort gesagt, die Form muss bitte so gesehen werden, wie die Gitarre angewandt wird. Der Otto-Normalverbraucher, der einem Gitarristen zuguckt, ja, sei denn, er sitzt in kompletter klassischen Mega irgendwie oder in Instagram-Pose. Könnte ich kotzen, wenn ich das sehe. Ja, die Gitarre liegt auf der Seite. Wenn ich die jetzt auf die Seite halte, wo seht ihr denn hier eine Frau mit einem Arm, der hochgeht? Gar nicht.
Also, wie ein Schwimmer. Frauen sehen, bin ich jetzt auch schwimmt. Nicht der Beste drin. Aber
Justin, du bist Fender. Du argumentierst, dass die Gitarre der weiblichen Form nachempfunden ist, mit den Hüften und der Arm geht hoch.
Das Problem ist, Henning, das Problem ist, wann hast du denn mal das letzte Mal eine Frau gesehen? Nackt.
Gestern Abend in der Dusche.
Da fängt das Problem schon.
Gestern Abend in der Dusche. Weil wir renovieren gerade zwei Badezimmer und haben nur eine Dusche zur Verfügung. Und da hat sich die Situation angeboten.
Verflucht. Mist. Naja, wenn du schielst und den Kopf leicht drehst,
ja?
dann ist das schon annähernd das erinnert dann schon an eine Frau, die den Arm.
Kannst auch die Augen zumachen und träumen, dann auch.
Okay, ich sehe das ein, wenn ich sie jetzt so hochhalte, wie sie im Ständer stehen würde. Aber.
Ja, aber so.
So hält man ja keine Gitarre. Man hält die Gitarre seitlich. Und so kennt sie jeder. Und jetzt erklär mir doch mal seitlich.
Aber wie steht die Gitarre im Laden? Wie hängt die Gitarre dort, wo sie letzten Endes verkauft wird? Das ist ja eher das Wichtigere.
Okay, das Kunstwerk, die Sonnenblumen von so einem Typ. Die lege ich jetzt auf die Seite. Ist das, wie die Intention war? Hat Leo Fender eine Gitarre designt, die nicht gespielt wird? War die Intention, die Gitarre wird nie gespielt und steht hochkant?
Ja, Intention schön und gut. Es muss ja auch verkauft werden. Deswegen ist ja auch eben wichtig, wie sie im Laden halt eben.
Leo Fender hat
so
kein. Der hat kein Kunstwerk gemacht. Der hat eine funktionale Gitarre gemacht. Die Armauflage ist nicht künstlerisch. Der Bellycut ist nicht künstlerisch. Der Stecker ist netz Arschloch. Der Stecker hat was mit Funktion zu tun. Der Stecker ist hier oben, damit man nicht von hinten reinfräsen musste und so weiter. Das sind alles funktionale Entscheidungen, die getroffen wurden, keine künstlerischen. Das ist jetzt Bullshit-Argumentation von irgendwelchen Anwälten.
Aber es geht ja auch darum, schau mal, es geht ja jetzt nicht nur speziell gegen Suhr oder Ibanez, sondern halt vor allem auch gegen die China-Leute. Das war ja auch eben diese chinesische Firma, die angeklagt worden ist. Dass es vor allem versucht wird, da diese extremen Billigkopien.
Wird jetzt schon ein bisschen rassistisch, ne, Herr Fender?
Oh nein, ne, Moment.
Es geht jetzt schon gegen die chinesischen Firmen, natürlich.
Gegen die Billigfirmen, die das wirklich auf AliExpress und auf Temu für extrem billig und damit ja auch dann auch die Legende des Instrumentes zerstören, weil die Gitarren sind natürlich nicht gut, die du bei Temu und AliExpress bekommst. Was ist, du bist ein Anfänger, willst dir vielleicht eine Gitarre holen, bist auf Temu unterwegs und denkst dir, ach komm, so, hey, das sieht doch aus wie so eine Fender für 100 Euro. Komm, hole ich mir das. Das ist doch das, was der Jimmy und der Hendrix und alles spielen, hole ich mir die. Und dann kriegt er so eine Gitarre mit einem, mit einer Seitenaction von 10 Zentimeter und eingestellt wie Arsch und kann erstmal gar nicht drauf spielen, hat dann keinen Bock mehr auf Gitarre. Wird wieder sich eine neue Gitarre holen. Zack, Hobby zerstört. Das wollen wir von Fender ja natürlich auch nicht.
Das will keiner. Das will keiner, weshalb ja auch alle anderen andere Kopfplatten haben und versuchen, vernünftige Gitarren fürs Geld zu machen. Ohne Frage. Dass diese Entscheidung gegen die chinesische Firma korrekt war, argumentiert hier keiner. Ja, absolut. Aber wie Robin schrieb und nicht sagte, wer wird denn hier als Künstler geschützt? Der Künstler, Leo Fender, ist lange tot. Während seiner Lebenszeit hat Leo Fender selber nie die Form eingeklagt, hat nie behauptet, dass es seine Form ist. Und wenn es hier darum geht, den Künstler zu schützen, dann schützen wir jemand, der selber nie gesagt hat, das muss geschützt werden. Dann schützen wir jemand, der lange tot ist. Es geht hier um American Big Business. Dieses ganze Kunstding ist einfach nur, genau, man schützt eine Investmentgesellschaft. Das ist vorgehalten, damit sie vor Gericht gewinnen. Ich glaube, wir als Künstler haben alle kein Problem damit zu sagen, wir schützen die Kunst, die Leo geschaffen hat. Wenn es denn Kunst wäre. Aber hat er selber nicht gesagt. Also, Bullshit. Der hat was Funktionales gemacht. Viele Leute sagen, ja, das macht Sinn, das macht vom Body her Sinn. Und viele machen ja auch kleine Änderungen, wie wir an der Teile gesehen haben. Sowohl am Schlagbrett, leicht andere Hörner. Und weißt du was? Der Otto Normalverbraucher sagt, dass eine Ibanez AZ eine Strat ist. Ich sag, eine Ibanez AZ ist eine Strat. Die ist in sehr vielen Shapings und Kleinigkeiten anders. Hat kein Problem mit diesem Lawsuit, aber wir nennen sie trotzdem eine Strat. Weil sie funktional dieselben Shapings hat, dieselben Formen hat, die einfach Sinn machen. Wenn der Markt eine Cyphos Volte oder eine Flying V, wie viele Gitarrenformen kannst du denn machen, die so anders sind als eine Strat, die irgendwie Sinn machen? Es muss transportabel sein, es muss gewichtmäßig funktionieren. Es muss
ästhetisch sein auch. Ne? Ja. Unser Auge ist das ja gewohnt, die ganzen Jahre. Und wenn du jetzt auf einmal eine Gitarre machst mit einem halben Horn oder wie auch immer irgendwie versetzt, dann kommt das einfach nicht an. Das ist ein Riesenproblem. Und nochmal, was die Form angeht, jetzt gehen wir mal, auch wenn das vielleicht eine andere Kategorie ist, gehen wir mal zu den Konzertgitarren. Es gibt eine Form. Gibt es irgendjemanden, der die patentieren lässt? Oder recht irgendwie schützen lässt? Was wird das denn, was wird das für einen Sinn machen? Also für mich ist die Strat-Form einfach eine Gitarrenform, so wie es auch, ich glaube 2009 wurde das per Gericht entschieden, dass es eine allgemeine Gitarrenform ist. Und so wird das nächste Urteil auch
genau.
Garantiert.
Robin schrieb gerade was ganz, ganz Relevantes. Das obere Horn, der ausgestreckte Arm der Tänzerin, Bullshit, ist auch funktional, weil es hat damit nichts zu tun. Das muss länger sein, damit die Gitarre nicht kopflastig ist und am Gurt vernünftig hängt. Ganz einfach. Das sind alles funktionale Entscheidungen und hat nichts mit Kunst zu tun. Ja, und es gibt...
Naja, okay, aber bei der Telecaster hast du doch auch den Gurtpin oben. Also das sehe ich jetzt nicht, das Argument, weil bei der Telecaster und bei solchen Shapes hast du ja auch den Gurtpin da. Und das ist ja auch nicht die beste Position für den Gurtpin. Funktional ist das nicht. Da gibt es bessere Positionen für den Gurtpin, die deutlich funktionaler und deutlich besser sind als da oben.
Wo denn?
Naja, eben auf der hinteren Seite vom Horn eben. Oder mehr auf der unteren Seite, mehr Richtung Hals zum Beispiel, wenn du die Gitarre halt weiter links sitzt und eben mehr noch an der klassischen Gitarrenhaltung ran ist und eben nicht so nach rechts.
Also erstens mal, klassische Gitarrenhaltung braucht keine Sau, weil das sieht total...
Da kannst du auch einen Schnürsenkel oben drum machen.
Hoidi-toidi, also sorry, wenn ich... Ja? Wenn noch mal einer zu mir kommt und sagt, hast du ein Fußbänkchen, dann kriegt er eine gebatscht rechts und links mal, so ganz ehrlich, ja? Ja, ich weiß ganz genau. Ja, ich weiß, wie der Justin da sitzt. Ey, sei doch mal Rock'n'Roll, mein Junge. Sei doch einfach mal cool. Häng das Ding doch mal an die Knie und hau ein A an. Mal ganz ehrlich. Und weiter runter zum Hals. Weißt du, das ist nicht die richtige... Weißt du, wie leicht deine Kopfplatte sein muss? Du hast immer Kopflastigkeit, wenn du nicht weit rausgehst mit dem Gurt.
Das Problem der Kopflastigkeit ist für Leute, die einfach, also das ist ein Problem, das ist subtil jetzt, das ist ein Problem, was ich eh nie verstanden habe, warum Leute Probleme mit Kopflastigkeit haben. Sie haben die Gitarre ja eh in der Hand, ist doch scheißegal, ob es irgendwie ein bisschen nach unten rutscht oder nicht. Und wenn du die Gitarre eh weiter unten hängen hast, meine Güte, dann hast du andere Probleme.
Du hast noch keine SG in der Hand gehabt, mein Freund.
Na doch, klar, aber auch da finde ich, hatte ich das Problem nicht wirklich. Ich sehe da nicht das Problem. Ich kann nicht ganz, aber das ist ein eigenes Ding. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum da Menschen ein Problem mit haben. Es ist dasselbe mit der Position des Volume Knobs. Habt ihr eine anständige Handhaltung, habt ihr auch nicht das Problem mit Volume Knob. Aber,
Justin kennt eh nur volle Lotte und mehr nicht off. Der kennt halt auf 10. Das war's. Mach halt laut.
Aber bei der Telecaster zum Beispiel, bei der Telecaster hast du doch den Strap-Pen, ich sag mal, horizontal gesehen an derselben Position wie bei der Strat.
Ist das nicht ein bisschen asymmetrisch auch bei einer Telecaster?
Ja. Ist ein bisschen weiter vorne der Knopf tatsächlich.
Der Justin spielt halt nur RGs und die haben halt ein sehr langes oberes Horn.
So leicht schräg nach vorne justiert.
Mhm. Ja, stimmt. Es kann sein, dass natürlich bei der Strat, du hast natürlich den Horn, hast du ein bisschen das angewinkelt und bei der Tele ist es ein bisschen paralleler zum Dings. Warum immer deine Telefarbe? Wenn es mich interessiert. Meine Tele ist leider nicht bei mir, aber ich besitze auch eine Telecaster.
Und vorsichtig,
wer hätte es gedacht?
Ich nicht. Die Tele hat auch eine kleinere Kopfplatte, vielleicht aus dem Grund. Um der Kostleibigkeit, vorzubeugen.
Es ist halt aber die Frage, warum ist der Aufschrei jetzt bei Fender jetzt so hoch, wenn das sind andere Firmen sowas, oder warum Gibson macht das ja auch schon seit, ja, Gibson hat damals Ibanez zu Hau verklagt, weil sie früher in den 70ern die Formen geklaut haben. Warum ist das jetzt bei Fender auf einmal so ein großer Aufschrei?
Ja, weil die Kohle brauchen, ganz klar.
Weil die sich komplett verkalkuliert haben?
Warum ist jetzt der Aufschrei in der Gesellschaft, in der Gitarrengesellschaft bei Fender so hoch, aber bei Gibson war das damals dann...
Das war auch bei Gibson.
Nicht gelebt, aber...
Naja, bei Gibson haben die Leute auch schon anders reagiert, also...
Es gibt aber mehr Strats, als dass es Les Pauls gibt. Aus dem einfachen Grund, die Schraubhälse sind viel leichter zu machen als die Leimhälse. Es gibt im Budgetbereich keine guten Les Pauls. Harley Benton sind die einzigen, wo ich sagen würde, ey, die kriegen es hin, für 300 Euro eine gute Paula zu machen. Und die sind echt gut, aber eine Strat zusammenzuhauen ist Kinderkram und das kann man günstig. Und es gibt wesentlich mehr Strat-Style-Gitarren wegen der Ergonomie. Die sind leichter, die haben die Rundungen und so weiter, die haben keine gewölbten Decken. All diese Sachen sind leichter zu machen, daher günstiger. Und es ist für Firmen ein gefundenes Fressen, aber auch für die Kunden die bessere Gitarre im Sinne von erstmal ergonomischer. Ja? Also ich denke, das ist deswegen hat Gibson nicht ganz so groß den Stink gemacht, weil es ein kleinerer Markt war, als Fender jetzt angeht. Also ich denke, die Firmen, die verklagt worden sind, macht die minimalen Änderungen. Macht das Horn minimal anders, ändert euer Schlagbrett minimal ab, macht den Stecker auf die Seite. Ich glaube, ein Typ, der eine Strat kauft, ich glaube nicht, dass dem das wichtig ist, dass der Stecker oben reingeht.
Was ich mich nur frage, warum ist Fender nicht klug genug und würde das eher so argumentieren und sagen, okay, baut weiterhin, macht alles genauso, aber gibt uns eine gewisse Lizenzgebühr, weil wir, also, dass man eher so mit der Idee kommt, dass man sagt,
das,
okay,
das pro Korpus.
Ja, ja, genau, ganz einfach.
Das hätte alles hinter verschlossenen Türen passiert.
Genau.
Das wäre nie rausgekommen. Das hätten sie machen sollen. Ich denke, jeder, der dann Fender sagt, ja, wir zahlen die Lizenzgebühr, gibt denen ja recht. Dann gibt es nicht
nur. Das hätten ja auch nicht jeder gemacht. Also come on. Als ob jeder dann gesagt hätte, okay, Fender, alles klar, wir geben euch Geld dafür. Da wären auch einige Firmen wären gegen vorgegangen.
100 pro. Weil das wäre einfach zu sagen, passt auf, 5% von jeder Gitarre, dann machen wir unsere Gitarren minimal teurer. Sie sind immer noch besser, verkaufen sich immer noch besser als Fenders. Ich glaube, das wäre durchgekommen, weil die Fender-Anwälte anzugehen, das machst du nur im Extremstfall. Und sie haben jetzt den Extremstfall eingeläutet über ihre Actions, über das, was die gemacht haben. Ich hätte es schlimm gefunden, wenn das ein Lizenzding geworden wäre. Es wäre das Sinnvolle gewesen von Fender aus. Aber das hätte ihnen ja recht gegeben. Dann wäre keiner vor Gericht gegangen. Dann hätte es nicht das nächste Urteil gegeben, was es jetzt geben wird. Und dann wäre das Urteil nicht revidiert worden. Den hätten die Läden vielleicht gesagt, ah, gut, machen wir, dann behalten wir trotzdem Fender. Ich glaube, der Super-GAU, der jetzt kommt, der gegen Fender gehen wird, was die Kunden angehen wird, die Läden und die Hersteller, den begrüße ich mehr, als dass Fender Geld dafür gekriegt hätte, über diese
Druckmittel. Das auf alle Fälle, ja, ja klar. Aber es wäre halt klüger gewesen, auch von der Fender-Seite.
Absolut.
Ne? Jetzt ist Game Over. Also ich glaube, damit haben die sich alles zerschossen.
Verbrennt die Gitarren meiste. Und gebt uns die Kundendaten. Also wo sind wir denn?
Ja, geil, ne? Das kann doch nur von einem kommen, aus Amerika, sowas. Ganz klare Richtung.
Nee, das kommt. Also ich denke, das ist, wenn ich jetzt LSL wäre und wie sie alle heißen, ey, leichte Änderungen machen. Ich habe immer noch eine Gitarre, die eigentlich für den Strat-Kunden vollkommen richtig ist. Guckt euch die Schecter Nick Johnson an. Sowohl die Diamond Series als auch die Custom Shop sind extremst geile Gitarren. Kommt Fender nicht mit. Und die hat nur zwei Knöpfe. Es ist eine Triple Single Coil Strat. Die hat den Stecker auf der Seite. Vielleicht reicht das schon. Das ist das Problem. Man muss wirklich klarstellen, was reicht an Änderung. Aber dann machst du halt wirklich die Hörner noch leicht anders. Und gut ist. Und dann kann Fender dir nichts mehr. Und das ist das Ding. Fender hat jetzt durch diese Drohungen all dieses Denken ausgelöst bei ihrer Konkurrenz. Wenn die Konkurrenz jetzt in diese Richtung geht, dann hat Fender gar nichts mehr zu melden. Trotzdem verkauft die Konkurrenz immer noch genauso viel Gitarren und Fender ist genau da, wo sie waren, nur in einer wesentlich schlechteren Position, weil die Kunden verkrampt worden sind und die Händler echt stinkig sind. Gut gemacht. Also so oder so hat Fender verloren. Ganz einfach. So sehe ich's.
Ja. Mal gesagt, als jetzt nicht mehr Fender funktionieren, Fender-Position, was wäre denn jetzt das Schlauste, was Fender letzten Endes machen könnte? Könnte Fender jetzt noch in deinen Augen den Rückzieher machen, sagen, hey, okay, das war scheiße, es tut uns leid, das war eine dumme Aktion, der Chef, der das geregelt hat, wird gefeuert. Ich finde, wenn ganz ehrlich, wenn sowas passieren würde, finde ich, sollte man sollte man nach wie vor Menschen und Firmen die Chance geben, auch Reue walten zu lassen, auch so eine Entschuldigung auch anzunehmen. Wenn sie jetzt wirklich hingehen und sagen, ey, das war scheiße, das war eine dumme Idee, der Typ, der diese Initiation durchgesetzt hat, der wurde gefeuert und der ist jetzt raus und wir fangen das jetzt nochmal anders an und setzen das anders um. Ich finde, das wäre doch schon noch etwas, wo man sagen würde, okay.
Das gibt's nur in Filmen, mein Lieber. Hollywood ist leider nicht das Leben. Das kann ich mir schwer vorstellen.
Ah, der Typ wäre dann Justin, weil du bist ja gerade Fender. Also, bye bye!
Ich bin jetzt nicht mehr Fender.
Ach so, du bist jetzt nicht mehr Fender. Okay. ich dachte, wir könnten nicht gerade Feuer machen und nicht weiter. Justins Podcast ohne Justins Podcast. Super. ich sag mal so, was du gerade gesagt hast, ja, damit, das wäre das Beste, was wir machen könnten, um so schnell wie möglich wieder auf den richtigen Pfad zu kommen. Einfach nur, tut uns leid, meinten wir nicht so. Nee, kannst du haken. Die sollten sich, wie du sagst, ey, war echt eine scheiß Idee. Das wurde uns von der, ganz, ganz schlimm, von der deutschen Anwaltskanzlei empfohlen, noch auf die Deutschen abwälzen, ja?
McKinsey hat's empfohlen. Das wär's. McKinsey hätte es empfohlen. Das könnte ich mir sogar vorstellen, dass da irgendein McKinsey-Berater drin sitzt und denen das gesagt hat.
Also, das einfach sagen, sehr gut die deutsche, Anwaltskanzlei hat uns das geraten, weil die Deutschen so ruchlos sind, so, ja, ruchlos, keine Ahnung, wie man das sagt, skrupellos. Die skrupellosen Deutschen haben das gemacht, nicht wir. Wir Amis sind ja lieb. Dummerweise hat unser neuer CEO das aufgefasst, weil die haben seit Februar einen neuen Typ. Und natürlich kam die Entscheidung von oben. Und natürlich war das A, die Aktiengesellschaft und B, der neue Typ. Und jetzt zu sagen, ja, tut uns leid, wir ziehen zurück, reicht nicht meiner Meinung nach. Ich denke, was du sagst, der neue CEO ist der alte CEO. Tschüss. Ja, das war die falsche Entscheidung. Weil uncool, Meister. Entschuldigung an alle, die angeschrieben worden sind. Und eine offizielle Entschuldigung auf Video, nicht die Scheiße, die wir hier machen ohne Video, an die Kunden. Und sich bei den Kunden entschuldigen. Weil die, wenn du die Kommentare anguckst, abgesehen von ein paar Pro-Fender-Leuten, die Kunden haben sie jetzt, ach du Scheiße, verloren. Und der Kunde vergisst so schnell nicht. Wie, selbst wenn sie sich jetzt entschuldigen, wie lange meinst du, dass es dauert, bis die das Vertrauen des Kunden wieder haben?
Oh, ganz ehrlich, in unserer heutigen Welt, nee, ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass das schnell passieren wird. Wie schnell wurde Apple verziehen? Wie schnell wurden anderen Firmen verziehen, obwohl da die CEOs missgemacht worden ist? Wie schnell wurde Tesla oder sonstige Firmen verziehen? Oder das wird nicht mehr drüber gesprochen, was in manchen Bereichen für Skandale passiert sind.
Ich werde immer noch angekackt, dass ich einen Fender fahre. Ich fahre ja so einen Fender. ich fahre so einen E-Fender. E-Fender, geil. Der war jetzt letztens in einem Video, bin ich am Auto vorbeigelaufen, haben Leute gesagt, du fährst einen Tesla, was soll das denn, warum verkaufst du das nicht? Ja, ja klar, weil ich gerade mal irgendwie 20.000 Euro Minus machen will, weil Elon Musk ein Arschloch ist. Wir müssen natürlich auch, und ich glaube, das ist wichtig, weil wir gerade vom CEO reden, erwähnen, dass, fangen wir mal bei Tesla an, da Millionen Leute arbeiten, die in der Firma angefangen haben, um E-Autos zu machen, weil sie vielleicht an E-Autos glauben, an die Welt glauben, an Weltfrieden, an Klimawandel und so weiter. Da arbeiten gute Leute, weil der CEO ein Arsch ist und Elon Musk ist ein Vollidiot, jetzt zu sagen, keine, um ihn zu bestrafen, alle Leute zu bestrafen, die da arbeiten, ist nicht das Schlauste, aber muss man natürlich machen. Ich habe mich gefreut, als die Tesla-Aktien nach unten gegangen sind. Jetzt, weil die Anwälte und der Fender-CEO ein Arsch sind, alle Leute bei Fender zu bestrafen, ist natürlich schwierig.
Natürlich nicht, ja? Nein. Man muss ganz oben eigentlich bei Servco und noch höher in Amerika müsste man eigentlich mal ansetzen dann für solche Geschichten. Weil ich glaube, von daher kommt das auch.
Und natürlich kann man jetzt nicht sauer werden auf mein Freund Perfecto de Castro hat jetzt gerade ein Video im Auftrag für Sweetwater gemacht über Fender Studio. Dann sagt er, ja gut, habe ich gesagt, ich bring das bloß nicht raus. Du siehst, momentan kann kein Influencer irgendwie ein Pro-Fender-Video machen. Das sieht schlecht aus. Denk mal
Matthias Asato, ne? Matteo Asato, der jetzt gerade gewechselt ist zu Fender.
Der jetzt vor kurzem zu Fender gegangen ist.
Oh, der arme Kerl, ey. Ja.
Naja, der Arme, der hat da, ich habe da intern Sachen gehört, der okay. ist da auch nicht so einfach.
Ja,
der
gut, liebe das Matteo. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay.
Der hat sich auch ganz schön verkackt bei manchen Firmen.
Aber man kann jetzt ihn nicht dafür verantwortlich machen, was Fender gemacht hat.
Ja, ja. Ja? Natürlich
aber
nicht.
Aber jetzt zu sagen, weißt du was, ich spiele vielleicht nochmal meine Tour auf der Bühne. Oder dieses Video, was der Perfecto gemacht hat, das schieben wir ein bisschen nach hinten. Zum Beispiel, ich war im Fender Showroom vor 2 Monaten in London, habe 3 Videos gemacht. Die sind noch nicht draußen. Ich habe diese 3 Videos. Ich war in London dafür. Ich bin nicht bezahlt worden, aber ich habe diese Videos. Das ist Content, der mir eine Woche Content gibt. Das ist eine Woche Arbeit. Will ich die jetzt einstampfen? Aber kann ich jetzt aussehen wie ein Fender-Sympathisant? Ich meine, nach meinem Video wahrscheinlich nicht. Aber was mache ich mit den Videos? Stampfe ich die ein? Ich habe ein Disclaimer drunter geschrieben. I made this before Fender went crazy. Ist das genug? Oder meint ihr, was Leslie gesagt hat, ich müsste die nochmal runternehmen und einen kleinen Disclaimer videomäßig davor packen, sagen, ey, ich bringe die Videos raus, aber ich bin nicht pro Fender, aber ich will den Content auch nicht einstampfen. Was meint ihr?
Boah, schwierig, ne? Sehr, sehr schwierig, finde ich.
Ja, das kommt jetzt, drauf an. Ganz ehrlich, das ist dann halt die Sache, wenn Leute dann auf dich zugehen und sagen, ey, das ist scheiße, dass du das gemacht hast, obwohl du disclaimst, dass es davor war.
Ja, na klar.
Das ist kacke, das darf natürlich nicht passieren. Also wenn du disclaimst, ey, ich hatte vorher ein einigermaßen okayes Verhältnis mit Fender, mir war absolut vorher nicht bewusst, dass sowas kommen wird oder dass solche Aktionen gemacht werden, da kannst du ja nichts für, das kann ja keiner wissen, so. Es konnte auch ja, das wäre meine nächste Frage, konnte das vorher jemand ahnen? War vorher schon jemand oder hatte man aus der Industrie sich schon gedacht, oh, Fender bauen aktuell viel Scheiße, da wird eventuell noch mehr kommen oder kam das auch für jemanden wie dich, der viel mit Fender zu tun hat, Henning? Ich meine, ich kenne mich ja mit Fender nicht aus. Ich habe ja mit Fender nichts zu tun. Du hast es selber gesagt, hinter mir sitzen 15 Ibanez-Gitarren. Aber hättest du als jemand, der mit Fender zu tun hat, mit Fender gearbeitet hat in der Vergangenheit, schon dir denken können, oh, irgendwas passiert da bald, irgendwas könnte da kommen oder war Fender soweit eine coole Firma?
Also, dass die sehr die Fender-Fahne winken, das wusste ich. Ich habe ja schon gesagt, die waren bei mir im Studio und haben gesagt, du darfst hier in einem Fender-Amp-Video, darfst du bitte nichts anderes spielen als ein Fender. Ich hätte natürlich eine Paula spielen können oder was auch immer.
Ja, okay,
aber
das ist.
Also,
das ist ja noch okay, sage ich mal, so im Rahmen.
Also bei mir nicht, aber dass die so ticken, war schon klar. Aber nach dem Urteil habe ich gesagt, naja, die sind gegen die Chinesen vorgegangen, zu Recht. Die werden ja wohl jetzt nicht. Die haben jetzt die Munition in der Tasche, um die Industrie zu zerstören, das werden die ja wohl nicht machen. Das war meine Aussage.
Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Das ist jetzt sehr, 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 sehr weit hergeholt. Und ich glaube auch nicht, dass es der Fall ist. Aber könnte es nicht sein, ganz weit hergeholt, dass es Fender so schlecht geht, dass die sagen, wisst ihr was, wir geben jetzt alles, weil wir sind sowieso bankrott. Auf Dauer. Dass wir irgendwann am Ende sind und wir versuchen jetzt nochmal alle mit reinzureißen oder alles rauszureißen. Wäre das nicht auch vielleicht sehr spekulativ natürlich?
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass neuer CEO sieht die schlechten Zahlen, neuer CEO nimmt sich auch ein bisschen vor, ich möchte die Zahlen jetzt wieder pushen und wieder ins Grüne bringen. Und das ist so ein Verzweiflungsakt und denkt sich, oh, ich habe eine super brillante Idee, das wird Fender wieder als den Player Number One hinsetzen. Und war halt einfach nur eine dumme Idee von ihm. Aber natürlich, dass die Zahlen schlecht waren und das aus der, ich sag mal, Motivation herauskommt, das ist, glaube ich, klar. Ja, das ist gar nicht so weit hergeholt.
Ja, pass auf, jein. Ich bin jetzt mal Fender. Ich hatte gerade eine schöne Analogie. Die eigentlich...
Fender!
Also, während Covid... Gehen wir mal in YouTube. Ja? Während Covid ging's mir ziemlich gut. Leute, genau wie bei Fender, Leute haben gekauft. Leute haben Reviews geguckt, Leute haben gekauft, weil du saßt zu Hause. Was wolltest du machen? Bist nicht in Urlaub gefahren, hast dir eine Gitarre gekauft, eine App gekauft, Pedale gekauft, Kurse gekauft. Ich habe nur bei Thomann, ich bin jetzt mal vollkommen transparent, Affiliate-Zahlen gehabt, monatlich. Ich hatte einige Monate in 2020 und 2021, wo ich 5.000 Euro an Kommission bekommen habe von Thomann. Ja? Das war Gravy Train. Während Covid ging es dem Influencer, der Reviews macht und Sachen testet und dadurch anpreist, gut. Weil die Leute hatten das Geld, die Leute haben das Geld nirgendwo anders ausgeben können und haben gekauft. Während Covid kam Competition. Viele Leute haben ihren YouTube-Kanal angefangen, weil sie zu Hause gesessen haben und hatten nichts zu tun. Ich habe, genau wie Fender, viel Geld wegen Covid gemacht. Und genau wie Fender kam mehr Konkurrenz. Ganz viele kleine Kanäle kamen hoch und das merke ich. Ich merke das an den Klickzahlen. Die Klickzahlen auf YouTube sind wahrscheinlich immer noch ähnlich, wie sie vorher waren, auf alle Kanäle verbreitet. Aber ein kleiner Kanal mit 5000 Abonnenten bekommt jetzt 3000 Klicks und ich bekomme 3000 Klicks. Zusammen sind das die Klicks, die ich vielleicht gehabt hätte, bevor es den Kanal gegeben hat. So, jetzt kann ich sauer auf die ganzen kleinen Konkurrenten sein, mit denen nicht arbeiten, denen nicht Jobs zuschustern, was ich ja immer mache, und kann sagen, die sind scheiße und Videos machen und Cease and Desist Sachen sagen, es gibt Leute, die sagen, und hier ist my two cents. Das ist ja nach meinem Mist gewachsen, aber ich sage jetzt mal, das ist Kunst, das habe ich jetzt gesagt, ja, und ich kann die Kanäle angehen und sagen, ihr dürft das nicht mehr sagen, ihr könnt überhaupt kein Fazit mehr haben, Fazit ist mein Ding. Und so weiter. Und könnte gegen die kleinen Kanäle vorgehen. Aber wo liege ich denn jetzt momentan? Es ist so weit zurückgegangen, wie es in 8 Jahren, sage ich jetzt mal, nicht war. Meine Thomann-Zahlen sind ziemlich im Keller. Wir siegen momentan, wir sind am 22. und ich kratze an den 1500 Euro rum. Ja? Die ich diesen Monat von Thomann bekomme. Die 3000 haben wir schon lange nicht mehr geknackt, 5000, das waren Covid-Zeiten. Also wir reden hier von wirklich ein Fünftel oder vielleicht, wenn wir Glück haben, ein Viertel. Aber genau wie du gerade gesagt hast, vielleicht geht's Fender schlecht. Wenn es Fender schlecht geht im Vergleich zu Covid, du darfst die Covid-Zahlen nicht nehmen. Die sind nicht realistisch. Covid hat alles neu gemischt, da ging's einigen Leuten gut, mir ging's gut, Fender ging's gut. Aber jetzt hinzugehen als CEO zu sagen, das sind die Zahlen, die weiterhin der Investmentgruppe vorgelegt werden müssen, ist doch absoluter Schwachsinn, weil das geht nur, indem man die Industrie zerstört. Oder ein Virus rausbringt.
Ja? Ja, das ist neue, wir brauchen eine neue Pandemie.
Also Fender,
Hunter-Virus.
Fender könnte jetzt Labore aufmachen und an Viren arbeiten. Das ist die einzige Möglichkeit, wie sie dieses goldene Zeitalter der Gitarrenverkäufe wiederbringen. Und ich sag jetzt mal so, wenn ich jetzt meine 1400 Euro hab vom Thomann, im Vergleich zu den anderen Sachen, die ich mache, geht's mir dann so gut wie während Covid? Nein. Kann ich trotzdem meine Rechnungen bezahlen? Ja. Kann ich mir ein neues Auto kaufen? Nö. Aber mein Punkt ist, mir geht's immer noch okay. Und Fender geht's immer noch okay. Ja?
Ich glaube, die wichtigen Zahlen zu vergleichen sind die vor Covid letzten Endes, oder? Wie ist es jetzt verglichen mit 2019, mit 2018? Ich glaube, das sind dann die wichtigen Zahlen, weil du dann halt eben den Covid-Faktor halt rauslässt. Weil ja, das ist natürlich schwierig, wenn du,
das machen,
wenn du wenn du so einen großen Marktanteil hast, der halt aber letzten Endes, ich sag mal in Anführungsstrichen, artifiziell war, weil der halt nicht auf einem natürlichen Marktgeschehen basierte, sondern halt auf der Sache, die kein Markt voraussehen konnte oder auch nicht absolut nicht kalkulierbar war, auf die Zahlen sollte man sich definitiv nicht stützen. Im Negativen sowie im Positiven. Ja,
aber wir haben natürlich auch andere Faktoren. Wir haben Inflation. Wir haben Post-Covid, wie gesagt, auf YouTube mehr Konkurrenz. Vielleicht gab es ein paar kleine Gitarrenbauer, die wegen Covid angefangen haben. Wer weiß, vielleicht ist das für Fender auch. Also wir haben andere Faktoren. Wir haben jetzt irgendwelche Kriege in irgendwelchen Iran-Ländern. Und ganz ehrlich, der Typ, der Sprit ins Auto machen muss, damit er auf die Arbeit fahren kann, der kauft momentan keine Gitarre. Es ist vollkommen nachvollziehbar, dass in der momentanen Gesellschaft mit ihren Trumps und AfDs und wie sie alle heißen, es ist alles sehr ungewiss. Ja? Und Ukraine war auch keine Pre-Covid-Geschichte. Die Welt ist ungewisser. Und wenn die Welt ungewiss ist, dann kaufe ich keine Pedale. Das würde ich auch nicht machen. Ja, und ich hätte normalerweise, ich habe eben gesagt, meine Linse ist kaputt. Ja, so, die war einmal in der Reparatur, jetzt ist sie wieder kaputt, ich mache keine Reparatur mehr. Die kostet 1250 Euro, diese scheiß Linse. Und im Normalfall hätte ich gesagt, ich brauche die, das ist meine Hauptlinse, kaufe ich. So, ich habe eine gebraucht gefunden oder Open Box, 870 Euro. Das ist für mich ein Preis, wo ich sage, schreibe ich ab, mache ich, ich brauche das Ding. Und normalerweise hätte ich, ohne mit der Wimper zu zucken, das Ding gekauft. Ich habe eben 5-mal auf die Webseite geguckt, ich habe die Webseite wieder zugemacht und gesagt, dann arbeite ich halt doch irgendwie mit einer anderen. Weil ich dann doch, weißt du, 5000 Euro im Monat vom Covid, klar, ich kaufe eine Linse. Jetzt Ich habe Stromrechnungen, ich habe die Hunde, ich habe, die Linse geht momentan nicht. Und genauso geht's dem Typ, der eine Gitarre oder ein Pedal kaufen will. Da kann Fender nichts für, da kann ich nichts für. Das ist momentan die Welt. Da können die Trumps was für. Und wie sie alle heißen. Wenn die Bomben schmeißen und alles teurer wird, dann ist man mit dem Hobby vorsichtiger. So, ich erkenne das. Das
sollte Fender eigentlich auch wissen.
Ja, ich erkenne das und sag ihr, ich kann nichts dafür. Wenn der Justin fragt, ey, kannst du mich mit der und der Firma verbinden, dann mache ich das und denk nicht, ey, weißt du was, scheiß auf die Konkurrenz, weil so ein Mensch will ich nicht sein. Aber die Konkurrenz ist gestiegen auf YouTube. Ist die Konkurrenz für Fender gestiegen über die Jahre? Ja. Aber ich gehe jetzt nicht hin und verklage die YouTube-Kanäle. Und Fender macht halt genau das. Es ist
ja
halt,
okay, aber ich glaube, jetzt mal, die Analogie ist schon gar nicht mal so verkehrt. Oder der Vergleich ist gar nicht mal so verkehrt. Aber was wäre denn jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel einen YouTube-Kanal oder 5 YouTube-Kanäle entdecken würdest mit Leuten, die aussehen wie Henning Pauli, die sich eine Fake-Glatze überziehen, einen Greenscreen im Hintergrund haben mit einem Raum, der aussieht wie Henning Pauli, aber halt jeden Tag 20 Videos veröffentlichen. Um mal diesen Vergleich zu bringen, halt eben mit, dass Fender vielleicht ja gar nicht gegen die Ibanez und die Suhrs und so vorgehen möchte, sondern halt gegen die Billig-Kopien, die halt ja wirklich 1:1 dasselbe kopieren. Der Cease and Desist, der war halt falsch. Und dass die PAs und die ARs aus Fender hingehen und zu den Händlern sagen, ey, kauft mal lieber keine Ibanez oder keine Yamahas, weil das könnte bald Probleme geben und dort halt auch schon ein bisschen die Pistole an die Brust halten, das ist unlauterer Wettbewerb, das ist klar. Aber halt eigentlich, ich glaube, der eigentliche Sinn war ja, gegen die Billigkopien vorzugehen. Ich sag jetzt mal einfach mal asiatisch, das ist jetzt gar nicht nur der asiatische Raum, aber da kommt es halt größtenteils her aus China und Japan, dagegen vorzugehen. Und das ist dann ja auch letzten Endes wieder, wie seht ihr das so?
Wenn man
das
hier ist es einfach, pass auf, zum Beispiel der Bernd Kills, ja, das ist ja eigentlich so eine Kopie von mir, nur halt in Deutsch, ja? So. Und hier, pass auf, da gebe ich nichts drauf. Hier,
Grüße gehen raus.
Der Hombach, das ist so eine Kopie von mir, der in Schneller, ja? Also ich meine, im Endeffekt sind's doch alles...
Und schöner.
Sind's doch nur alles ab. Hier, der komische Ferris, ja? Das ist dasselbe in größer und lockiger, ja? Pass auf, dann sag ich ganz einfach, was Fender eben nicht sagt, wenn die Kopien da sind, dann muss ich halt besser werden. Ich sag halt immer, ich kann momentan, ich mach meinen Job so gut, wie ich das kann. Ich versuche, gutes Video zu bringen, ich versuche halbwegs witzig zu sein, ich versuche, meinen Job gut zu machen. Mehr kann ich nicht machen. Wenn andere den besser machen und sie sind deshalb beliebter, ja, dann kann ich dagegen nichts machen. Ich kann und ich versuche halt einfach durch die Qualität zu konkurrieren. Fender versucht es nicht. Die könnten hingehen und qualitativ eine Schippe drauf machen und noch 5 Euro billiger und so weiter. Die könnten konkurrieren, aber nee, so machen es halt über, wir haben halt die History und hier ist der Anwalt. Das ist halt so, wie Gibson das versucht hat. Es ist the American way. Anders kann ich es nicht sagen.
Da ist das Problem. Ja. Mhm. Die armen Leute, die bei Fender arbeiten, die einen guten Job machen.
Ja.
Was aber schade ist, weil ich meine, wie gesagt, die wirtschaftliche Ideologie, die ja gerade auch aus Amerika hervorgeht oder gerade eben so mit diesem neoliberalen Gedanken ist, ja, man hat Konkurrenz bringt Innovation und dass man halt sich ständig verbessert. Das ist ja das, was da immer gepredigt wird, was aber schon eigentlich den meisten Leuten seit den 90ern aufgefallen sein sollte, dass das auch total Hanebücher ist und leider auch kein Ponyhof ist so. Aber das ist ja eigentlich das, was gepredigt wird, aber dass sie sich selber da nicht dran halten letzten Endes, sondern einfach nur verklagen.
Jeder hat es doch sonst gemacht. Ibanez hat die AZ gemacht. Das ist arguably, kann man drüber streiten, aber das ist die bessere Strat. Bang for the buck für das Geld und so weiter. Das ist die bessere Strat. Du kriegst von Fender keine Ibanez Prestige AZ für 2000 Euro. Du kriegst das Level nicht. Du kriegst ein ähnliches Case und so weiter, aber du liegst ja halt bei 3. Du kriegst von Fender keine Sur. Hier, Tyler. Ja? Du kriegst keine Tyler-Level-Gitarre von Fender, wenn du das wolltest. Das heißt, alle Firmen haben Innovation gemacht. Die haben die Gitarre weitergebracht. Fender eben nicht. Die bringt immer wieder dasselbe Ding raus. Ach übrigens, ja, jetzt haben wir Locking Tuner.
Verkaufst dann teurer.
Ja, wir haben Locking Tuner. Ja, die anderen haben Locking Tuner schon lang. Wie viele Gitarren bei Fender haben Roasted Necks? Ich glaube nur die American Ultras.
Sonderedition.
Wenn überhaupt. Brauchen wir das, ja oder nein?
Viele haben 24 Bünde. Keine. Das ist ja schon
gut, eine Schande für sich selbst. Das braucht ja auch keine Sau, was ich auch in meinem neuen AZ-Video sage. Keine Sau braucht 24 Bünde. Oder 7 Seiten bei einer AZ, aber okay.
Oder 27 Bünde, wie bei deiner neuen, Justin.
So kleine Finger hat kein Mensch. Da musst du irgendwelche chinesischen Kinder anstellen, die da oben für dich spielen. Ja, mit ihren kleinen Fingern. Weil, oder kommen wir wieder zurück auf das Sexistische, irgendwelche Frauen. Die dann da oben auf den...
Henning!
Eieiei.
Aber die haben halt kleinere Hände im Durchschnitt. Ich habe gerade probiert, in meinem Video da oben auf dem 24. Bund was zu machen und das kann doch keiner spielen. Das ist ein Kindergeburtstag da. Außerdem, da ist gar kein... Das Geld ist bis zum 4. Bund Maximum.
Eieiei, okay. Gibt es sonst noch was zu sagen über diese ganze Fender-Geschichte oder kommen wir damit langsam zum Ende? Und entlassen den Henning wieder in sein Studio, wo er sich weiter aufregen kann über 24-bündige Gitarren.
Ich habe gerade 4 Ibanez AZ-Videos geschnitten. Guckt euch die an, gute Gitarren. Und das nächste, was ich schneide, ist mein neues Tyler-Video, weil Tyler hat eine in China gebaute Tyler für 2.000 Euro, die auch jede Fender platt macht für das Geld. Es hat eine Tyler, ja, klar aus China, aber alter Vater, was für eine geile Gitarre. Es gibt Alternativen. Ja,
Fender fertigt doch selber in China teilweise. Also von daher, daran liegt es ja wirklich nicht mehr, ne?
Nee. ich denke, wenn einer als Kunde, zu dem wir gerade sprechen, Interesse an der Strat hat, sollte man aus ethischen und moralischen Gründen nach einer Alternative wenigstens mal gucken im Laden. Was habt ihr denn sonst noch? Wenn der Laden nur Fender hat, guckt mal vielleicht in einem anderen Laden. Was habt ihr denn sonst? Wenn ich bis 1.000 Euro kaufe, gucke ich mir vielleicht mal eine Pacifica an. Vielleicht gucke ich mir eine AZ an, die auch sehr schön sind und sehr strattig aussehen können. Vielleicht gucke ich nach einer Sire. Vielleicht gucke ich bei Henrys, die 1:1 aussehen wie Strats. Vielleicht gucke ich beim Music Store nach den Fame-Gitarren. Denn damit beschütze ich die Läden. Damit beschütze ich die anderen Hersteller, damit beschütze ich die Innovation, die anderen Hersteller gemacht haben, die weitergehen, ja. Wenn es nur Fender gibt und keinen Markendruck, dann haben wir nur langweilige Strats. Dann gibt's ne RG nicht. Also ich denke, als Kunde, guckt euch mal um. Wenn es dann wirklich absolut die schwarze Strat sein muss, so wie sie ist, weil ihr absolut geklappten sein wollt, okay. Aber ich denke, der Kunde sollte, um viele Leute zu beschützen, sich umgucken nach Alternativen. Genauso bei übrigens bei Verstärkern, Pedalen, Saiten. Fender macht ja viele Sachen. Bluetooth-Speaker.
Die nächsten Klagen dann kommen.
Ja, also hier, der Fender Hot Rod ist ein monstergeiler Amp. Den darfst du nie auf Kanal 2 gehen, aber das ist die Pedal-Plattform überhaupt. Wundergeiler Amp. Es gibt aber auch andere. Ja, es gibt... Zu Fender gibt es in jedem Marktsegment Alternativen. Und wenn ich weiß, dass mein Geld an solche Arten von Leuten geht, dann gucke ich nach den Alternativen. Sagen wir es mal so.
Das ist der Punkt. Deswegen kann ich es einfach nicht begreifen, dass Fender sowas gemacht hat oder überhaupt. Es ist sowas von idiotisch eigentlich.
Ich gebe es vollkommen zu. Da kriege ich jetzt echt Hate für. Ich habe Tage nach Alternativen zum Tesla gesucht. Nicht unbedingt... Machen wir jetzt sofort, aber wenn ich jetzt ein neues Auto kaufe, ich war auch vielleicht dran zu sagen, okay, ich tausche den ein und so weiter. Nicht unbedingt nur wegen dem Hate für Musk, sondern ich habe geguckt, kriege ich ein Auto auf dem Level? Und da ist Tesla nicht wie Fender, denn die haben Innovation und die machen meiner Meinung nach das bessere Auto fürs Geld. Wenn ich jetzt eine Alternative kaufen will zu dem Tesla, dann liege ich bei Polestar. Das ist in vielen Bereichen das bessere Auto. Kommt von Volvo, liege ich aber auch bei 20.000 Euro drüber. Das ist die Sur im Vergleich, ja. Und das kann ich nicht ausgeben. Und alle anderen Alternativen, sei es VW, BMW, wie sie alle heißen, oder auch die Chinesen mit ihrem BYD, XPeng, die ganzen Firmen, habe ich mir alles angeguckt, ich habe mir Testberichte angeguckt, die kommen mit dem Tesla, was Software angeht, Reichweite und so weiter, nicht mit. Und dann würde ich so brutal es ist, beim nächsten Auto wahrscheinlich wieder dem Elon mein Geld geben. Was schlimm ist.
Ja, aber bei Gitarren ist es ja nicht so, ne? Das ist ja
eine
andere Geschichte.
Man muss auch dazu sagen, schau mal, als du den Tesla geholt hast, wann hast du den Tesla geholt? 2022, glaube ich?
Ja, das? Irgendwie, also der ist jetzt 3-4 Jahre alt. Da sah es anders aus.
Da sah es halt deutlich anders aus. So. Und da hat sich ja in der Zeit auch einiges noch getan. Also ob heutzutage ein Tesla immer noch so überlegen ist zu anderen Konkurrenten.
Nein, das sage ich ja heute. Ich hab das vor 2-3 Monaten gemacht. Ich habe vor 2-3 Monaten geguckt und Tesla ist, nach allem, was ich gesehen habe, immer noch für das Geld das beste Auto. Was die Software angeht, die Reichweite, alles drum und dran. Ich würde jetzt, ethisch und moralisch, so schlimm es ist, für mich wahrscheinlich die schlimme Entscheidung treffen müssen, wieder einen Tesla zu kaufen. Aber insofern ist Tesla da anders als Fender, weil Fender eben nicht die beste Strat macht. Wenn man sagt, ey, es sind Arschlöcher, die verklagen meine Kumpels und die Läden und die machen das alles kaputt, aber wisst ihr was? Ich finde keine Gitarre, die so geil ist wie die Fender. Wenn ich Custom Shop angucke, da gibt's viele Firmen, die Fender platt machen. Oder genauso gut sind. Ob's McMullis oder Shabbat oder was auch immer. Und im günstigen Segment gibt's viele, es gibt in jedem Preissegment eine Firma, die dir eine bessere Gitarre anbietet als Fender. Und das ist bei Tesla schwierig. Sonst hätte ich das gemacht, absolut. Aber ich habe nichts gefunden mit viel Tagen Research, was damit kommt. Also insofern sind die Firmen da schon anders. Aber wie gesagt, an den Kunden, wenn ihr sagt, ich finde nichts, diese Strat ist die beste Gitarre für mich in der Welt. Ja, dann kaufst du halt. Aber ich glaube nicht, dass man aus dem Laden geht. Ja,
das ist ein minimaler Prozentteil auch.
Ja, ne? ich glaube nicht, dass die Leute aus dem Laden gehen mit einer Fender, wenn da Alternativen sind.
Vielleicht die Anwälte und Ärzte, die immer noch die alte Musik sehr feiern. Die vielleicht noch, die lassen sich da nichts nehmen. Aber ich glaube, der Großteil wird immer wieder sagen, dann, wir gucken nach den Alternativen. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, also ich hab ja auch so eine. Und dann, also so wie bei allen Marken jetzt, ja. Die Fanboys geben, die das immer kaufen.
Ja, ja. Was wolltest du sagen? Ich habe ja auch eigentlich war es so mit einer meiner liebsten Gitarren, weil den Hals habe ich auch seit ich 16 bin. Aber ich glaube, ich werde die jetzt auch erstmal nicht spielen. Und schon mal gar nicht in irgendwelchen Videos benutzen. Aber auch so für mich ist das so ein einfach kein gutes Gefühl. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Einfach das Gewissen beißt mich da.
Nochmal als ein Beispiel, wo wir bei Justins Raum sind, der leicht Ibanez-Fanboyig ist. Ibanez geht jetzt nicht hin und verklagt die ganzen Ibanez-Ripoffs. Ich nenne es jetzt mal im übertriebenen Sinne Ibanez-Ripoffs. Eine RG ist eine moderne Strat, die ist pointy. Und die gibt es seit den 80ern. Ich denke nicht, dass es da viele Gitarren gab, die ähnlich sind. Ibanez hat mit der RG die spitze Gitarre etabliert. Und was gibt es jetzt? Es gibt jetzt Mayonnaise. 3.500 Euro, Duvel. Haut jede RG weg. Ibanez baut nichts auf dem Level. Sorry, Daniel, macht ihr nicht. Weißt du auch. Nein, Justin.
Jay Customs.
Nein, sorry, Jay
Customs. Doch, Jay Customs
Jay Customs sind auf tonal auf dem Level von RGs, haben halt hübschere Decken und irgendein Gewächs im Griffbrett. Aber das sind visuell hochwertigere Gitarren. Es sind keine besseren Metal Acts.
Der Hals ist hochwertiger als bei einer normalen RG. 100 Pro. Der Hals ist deutlich besser verarbeitet und deutlich hochwertiger.
Nicht auf dem Level von der Infinia, von der Skervison, von der Happas, von all diese Custom Shops, die dir die spitzen Gitarren machen. Das ist ja mein Punkt. Du hast halt im oberen Preissegment, wenn du ab 3,5 hochgehst, spielt Ibanez nicht mehr mit. Für die Sammler, ja, und du kriegst die 7.000 Euro am japanischen mit Resin drin. Super, die sehen schick aus, aber wer will denn eine 80 Kilo Gitarre haben? Ibanez hat sein Preissegment. Und die sind ganz klar inspiriert von was Ibanez mit der RG gemacht hat und arbeiten da oben. Du kriegst dann auch keine Mayonnaise für 1200 Euro. Ja? Aber geht jetzt Ibanez hin und sagt, also sorry, aber die spitze Gitarre war unsere Idee und wir finden das nicht in Ordnung, dass ihr im hochpreisigen Segment uns fertig macht. Weil Ibanez halt auch versteht, wir bauen da nichts. Wir spielen da mit, aber nur für absolute Ibanez-Fanboys, die halt einfach einen Zettel vor sich liegen haben und den ablesen und sagen, Ibanez ist toll. Justin. Ja? aber Ibanez macht das nicht. Also A, weil sie wissen, wir haben selber kopiert, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Und B, weil sie halt nicht sich komplett den Ruf kaputt machen wollen. Die spielen in ihrem Segment zwischen 300 und 2,5 rum und das machen sie super und das ist vollkommen in Ordnung. Und dann gibt's andere, die spielen oben drüber mit. Und Fender kann das halt nicht haben. Ibanez lässt es halt geschehen. Und so macht man das, wenn man nett ist. Ibanez equals nett. Ganz einfach.
Oh, das Ibanez ist halt nett. Das sind die Gitarren, so ist die Firma. Ist halt nett. Ja.
Oder auch Ibanez ja, pinkelt ja. niemand ans Bein. Kein... Zu Recht. Ja? Leben und leben lassen. Ja.
Das macht Fender ja, halt nicht.
Versuchen sie keinen innovativen Schnickschnack zu machen, den dann halt keiner braucht, wie unnötige Strandberghälse oder irgendwelche komischen Halsübergänge wie beim Sigi damals und so.
Aber das wäre ja wieder pro Fender, ne? Die machen ja wenigstens was Innovatives.
Also erstens mal, wenn wir dabei bleiben, sind die Strandberghälse toll und Ibanez darf ihn nicht kopieren. Ibanez hätte ihn kopiert, wenn sie es dürfen, aber der ist halt gecopyrighted. Aber Ibanez hat absolut versucht, auf den Zug zu springen mit den Qs und hat absolut auf den Strandberg-Zug aufzuspringen mit der Alpha. Also, dass Ibanez das nicht erfunden hat, ist ja mal klar. Ja, dass Ibanez geguckt hat, was der Abasi macht und so weiter und gesagt hat, dass
es mag. Ey, aber es ist doch auch vollkommen in Ordnung.
Ja. Aber sie haben es halt auf ihre eigene Weise gemacht.
Das macht das Leben doch aus. Ja, genau.
Die haben gesagt, der Markt will das momentan, da müssen wir mitspielen. Aber innovativ waren sie da nicht. Sie waren reaktiv. Aber sie haben halt auch nicht einfach kopiert, sondern haben ihr eigenes Ding draus gemacht. Und das ist vollkommen in Ordnung.
Ich habe auch nicht gesagt, dass sie innovativ waren. Ich bin ja gesagt, sie waren zum Glück nicht innovativ, weil manche Innovationen sind halt auch leider mehr Design over Substance, wie halt bei den guten Strandberghälsen meiner Meinung nach. Aber deswegen bin ich ja ganz froh, dass
ja, der aber ist ja eine Ansichtssache.
Das ist Ansichtssache und die Ansicht vom Justin.
Gutes Video drüber gemacht.
Es ist Ansichtssache und die Ansicht vom Justin ist einfach falsch und das ist Fakt.
Auch wenn ich meine Ansicht mit guten Fakten belegen kann.
Es gibt Ansichten und es gibt Fakten. Ist, und du hast eine Ansicht und dass die falsch ist, ist Fakt. Ganz einfach.
Fuck off. Alles klar. So, damit beenden wir die heutige Podcast-Folge. Nein, ganz, 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 ganz herzlichen Dank, lieber Henning, dass du hier mit dabei warst und wir ein bisschen darüber diskutieren konnten, echauffieren konnten und ein bisschen auch aufklären konnten an den Konsumenten da draußen, was da eigentlich gerade so Sache ist und was abgeht. Um ja auch hier natürlich den moralischen Kompass vorzuhalten und den Leuten zu sagen, was sie gefälligst tun sollten. Nämlich, ja, wie Henning das schon richtig gesagt hat, aber definitiv mehr Ibanez-Gitarren kaufen. Weil, warte, ich muss auf den Zettel gucken, Ibanez ist toll. Und ein Spaß, ihr wisst ja, wie das hier gemeint ist.
Ich möchte bitte als Disclaimer hinterher schieben, nach 2 Stunden von dieser Farce, dass wenn man mich so privat kennenlernt, ich bin eigentlich ein ganz gutmütiger, netter Typ, ne? Also die Leute meinen immer, ich wäre halt so arrogant und so ein Arschloch. Das muss man, also gerade wenn man mit Justin im Raum ist, muss man das halt sein, ja? Das braucht er. Der braucht das so ein bisschen. Aber wenn ihr den Justin so privat fragt, so wie ist denn der Henning so, ich glaube, dann wird er sagen, der ist eigentlich ganz nett. Ich möchte es nur noch mal so ein bisschen gesagt haben.
Henning ist einer, der einen nachmittags anruft und sagt, Bandleben ist blöd, Menschen sind blöd und wie übe ich denn das an der Gitarre? Ich erinnere mich an eine Podcast-Folge, wo du mich mittendrin angerufen hast. Ich habe hier so einen Lick, was kann ich denn tun, damit ich das spielen kann, ohne üben zu müssen?
Ja, toll, Henning. Und dann hast du gesagt, übe halt mal, da habe ich 2 Stunden geübt und dann habe ich es gespielt. Auf der Ibanez Alpha.
Ah. Genau, die Alpha war's. Gut, Leute, hier. Ich wünsche euch in diesem Sinne eine sehr tolle Zeit. Es war super toll, sehr informativ. Danke fürs Podcast, Fabian. Danke an die Regie natürlich auch raus, ihren Robin. Danke an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, dass ihr euch diese 2 Stunden hier angetan habt. Wenn ihr nach wie vor nicht abgehauen seid und nicht abgeschreckt seid von diesen 2 Stunden, dann geht doch gerne mal bei Spotify oder iTunes vorbei und gebt eine 5-Sterne-Review. Und natürlich seid ihr alle herzlich willkommen in unserem Discord-Kanal, wo es auch weiterhin ein Thread über diese Folge geben wird, wo man noch ausgiebig drüber diskutieren kann. Gerne auch immer gesehen irgendwelche Fender-Fanboys, die weiterhin Fender verteidigen. Ich habe es ja nicht ganz hinbekommen im Versuch, hier den Fender-Rap zu repräsentieren. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, viel Spaß beim Üben. Auf Wiederhören.
Tschüss. Bye-bye.